rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und ich begrüße an meiner Seite heute den Chris. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und ich begrüße nach langer Zeit mal wieder den Tom. Ja, hi.
Hallo, freut mich mal wieder hier zu sein.
Dies ist Folge 221 unseres wundervollen Podcasts und wir reden über den deutschen Vizemeister, den VfB Stuttgart. Chris, wie fühlt sich das an, Vizemeister, dieser Titel? Wie geht's dir? Klassisches Field-Interview nach der Vizemeisterschaft. Wie fühlen Sie sich gerade als Vizemeister?
Das sind Gefühle, die wo man schlecht beschreiben kann. Nein, es ist einfach absolut herrlich, dieses Ding. Man wusste am Samstag kurzzeitig, glaube ich, gar nicht wohin mit seinem ganzen Innenleben erstmal, weil es ging ja los, dass das Spiel da schon ganz ordentlich war, dann das, was die zweite Mannschaft nebenher noch gemacht hat. Und irgendwo ging es mir dann wieder das Unlauf mit diesem, okay, jetzt ist alles scheißegal, pfeif es einfach ab, wir nehmen das so, wie es ist. Und es ist komplett surreal, wenn vor der Saison so, glaube ich, jedem von uns jemand gesagt hätte, hey, ihr seid am Ende Zweiter, hätte es jeder einfach gesagt, ja, spinn dich mal aus, vielleicht von unten oder so. Es ist tatsächlich am Ende, denke ich, ein Stück weit der Lohn einer grandiosen Saison.
Ja, ja.
Und so fühlt es sich auch an. Einfach, ja, einfach schön.
Ja, auf jeden Fall. Tom, du warst mit mir in der Block 16a erste Reihe. Wir haben quasi dieses traumhafte Erlebnis zusammen aus nächster Nähe erlebt. Dieses Spiel gegen Gladbach, über das wir übrigens heute reden, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und es soll eigentlich heute gar nicht so sehr um das Spiel gehen, sondern um alles davor, währenddessen auf anderen Plätzen, vor allem auch bei uns, weil wir haben ja 4-0 gewonnen und natürlich danach. Tom, eigentlich solltest du heute gar nicht hier sein, weil normalerweise bist du hier nur zum Ranten hier und zum Buddeln.
Meine Kernkompetenz wird nicht gebraucht.
Findest du an diesem Spiel, findest du an diesem Samstag, dem 18. Mai 2024 etwas zum Meckern?
Vielleicht den Kater danach, aber sonst fällt mir echt nichts ein. Ich habe es ja schon getwittert, absoluter Feiertag. Und ja. in der ersten Reihe klingt jetzt irgendwie nicht sehr super, so von wegen Übersicht, aber für die Stimmung war es schon, ich fand es brutal geil. Hat richtig, richtig Laune gemacht, mal wieder im Stadion zu sein, ja. Und es einfach nur aufzusaugen. Ja, also nö, spieltechnisch nichts zu meckern. Ja. Man hätte vielleicht noch die eine oder andere Kiste mehr machen können, wenn man das denn wollen würde mit den Alu-Treffern, aber kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu.
Ich sag mal so, es hat ja auch so für gereicht, um vor den Bayern zu stehen. Also insofern knapp. Wollen wir uns nicht beklagen. Also, und es ist ja nicht das Einzige, was jetzt in den letzten Tagen, in der letzten Woche, seit wir aufgenommen haben, letzte Woche Dienstag, an Positiven passiert ist. Erfreulicherweise gibt's ja noch ein Interview heute von Rainer Adrian in der STZ. Da können wir ein bisschen meckern. Aber ich hatte noch überlegt, ob wir unseren Gast einladen, habe ich gedacht, wir werden so viel Glück hier verbreiten und so viel schwärmen von dieser Mannschaft, von diesem Trainer, von Teilen dieses Vereins, dass es, glaube ich, keinen Sinn macht, hier noch einen Gast einzuladen, dass der sich hier anderthalb Stunden langweilt. Deswegen haben wir darauf verzichtet, einen Gladbacher Fan einzuladen. Wir werden das in der neuen Saison aber natürlich wieder aufnehmen. Deswegen steigen wir, bevor wir über das Spiel reden, reden wir erstmal über ein paar aktuelle Themen, die jetzt auch teilweise noch nach dem Spiel sich ergeben haben. Leonidas Stergiou und Jamie Leveling. Chris, bei beiden haben wir die Kaufoption gezogen. Beide haben einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Wir haben letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Es ist nicht so wirklich überraschend bei den beiden, oder?
Tatsächlich nicht mehr, weil Leveling halt wirklich ins Rollen gekommen ist. Also ich glaube, dass der wirklich vom Trainer profitiert hat. Das ist einer der Spieler, der vielen, vielen Spieler, die Sebastian Hoeneß, glaube ich, besser gemacht hat. War ich am Anfang der Saison eher skeptisch, habe ja auch gedacht, so ja, mal gucken, was bei dem wird. Inzwischen sage ich, ja, finde ich für den Preis, wenn es die 5 Millionen sind, tatsächlich auch echt in Ordnung noch. Ja. Stergiou kam Stergio hat sich entwickelt und hat irgendwie nie aufgegeben und hat sich da dann tatsächlich jetzt auch irgendwo festgebissen. Jetzt im letzten Spiel hat er zwar nicht gespielt, aber trotzdem, was er da gemacht hat, hat er Hand und Fuß, Tor gegen Bayern gemacht. Ich meine, als Rechtsverteidiger musst du auch erstmal machen. Und auch da für das Geld im Endeffekt war es für mich tatsächlich Stergio eigentlich ein No-Brainer, weil find einen jungen, schnellen Spieler, der schon die Abläufe kennt, jetzt beim VfB, der da auch reinpasst in die Mannschaft wohl und der ja jetzt vielleicht auch noch zur Europameisterschaft fahren darf. Mal gucken.
Ja.
Find das mal für das Geld. Genau, und find das mal für 2 Millionen Euro. Da wird es, denke ich, dünn auf dem Markt und deswegen, ja, find ich vollkommen in Ordnung. Der kann hier vielleicht noch 2, 3 Entwicklungsschritte sogar machen. Und selbst wenn nicht und er auf dem Level bleibt, ist es auf jeden Fall ja für die meisten Bundesligaspiele absolut ausreichend.
Ja, ja, das denke ich auch. Und auch bei Leveling muss man natürlich auch sehen, wie er sich jetzt weiterentwickelt. Aber ich sehe da bei ihm viel Potenzial auf jeden Fall. Also liegt das natürlich an ihm, es abzurufen. Aber das hätte ich auch von dem Jahr nicht gedacht, dass er sieht. Oder in der Hinrunde noch hätte ich gedacht, so, weiß ich nicht. Aber der hat sich jetzt echt gemacht im letzten halben Jahr, finde ich. Und also man sieht, dass da noch mehr kommen kann. Und er ist schon, hat sich ja schon gesteigert jetzt. Unter anderem mit seinem Tor in der Rückrunde.
Wir reden aber nicht über seine Frisur, oder?
Nein, die aktuelle. Ich war am Samstag auch kurz irritiert, bis ich ihn dann erkannt habe. Und der VfB hat, also Stergio wurde ja schon letzte Woche verkündet, Levin, glaube ich, am Sonntag dann. Und dann hat der VfB jetzt am Montag, am Dienstag und am heutigen Mittwoch gleich die nächsten Transfers bekannt gegeben. Und auch das überrascht keinen, Tom. Nick Woltemade kommt aus Bremen, ablösefrei bis 2028. Yannick Keitel kommt vom SC Freiburg, ablösefrei bis 2028. Und Justin Diehl, heute wurde es verkündet, kommt ablösefrei vom 1. FC Köln bis 2029. Sind das die Transfers, Tom, mit denen wir nächstes Jahr im Finale in München landen, in der Champions League?
Hoffentlich, oder? wahrscheinlich noch nicht top-notch, würde ich sagen. Also überrascht hat es mich auch nicht. Selbst ich, der sich gerade nicht ultrativ mit dem VfB beschäftigt, mitbekommen, dass das wahrscheinlich so kommen wird. Woltemade finde ich spannend. Ich glaube, der kann richtig gut dazu passen. Fand den bei Bremen schon tatsächlich spannend anzugucken. Hat er dann auch die ein oder andere Bude noch gemacht. Keitel kenne ich nicht so richtig, ehrlich gesagt. Und
defensives Mittelfeld, Freiburg.
Genau, Freiburg auf alle Fälle. Ja. Aber also was ich damit meine, ich kenne den Spieler an sich, aber ich kann mich jetzt irgendwie nicht so richtig dran erinnern, den irgendwie auf dem Platz oder was gesehen zu haben. Sicherlich was für die, meine Einschätzung nach, für die zweite Reihe, würde ich sagen. Und Diehl, hochspannendes Talent, hatte ja diese Aktion dann in, oder die bekannte Aktion in Köln, dass er, glaube ich, da im, war das gegen Bremen nicht mitgefahren ist oder so?
Ja, gegen Heidenheim jetzt, glaube ich.
Gegen Heidenheim, verflucht, aber ja, auf jeden Fall irgendwie zu Hause geblieben ist und weiß nicht, der ein oder andere Kölner war da jetzt, glaube ich, nicht unbedingt, oder weint ihm jetzt nicht unbedingt eine Träne nach, sage ich mal, aber sicherlich spannende Anlagen. Bin mal gespannt, ob wir ihn hinbekommen. Den einen oder anderen von Köln hatten wir ja schon, oder der zumindest mal bei Köln war.
Ja.
Hashtag Rasi. Also ja, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, habe zurzeit sowieso den Eindruck mit Hoeneß, dass es gar nicht mehr unbedingt so sehr um Einzelnamen geht, sondern wie das ganze Gefüge dann funktioniert. Ja. Ich meine, klar hat man krasse Ausfälle, Einzelkönner wie Gerasi und so weiter und so fort. Aber ich denke, das wird generell spannend werden, wie die sich dann in die Truppe einfügen.
Ja, und ich glaube, du hast halt, also es sind halt, glaube ich, vor allem eher Herausforderer. Also wollte ja. Mal, also wenn wir mal davon ausgehen, dass Dennis Undav nicht nur den VfB sehr doll liebt, so doll liebt wie wir ihn, sondern auch bereit ist, bei seinem Kaltbissen runterzugehen und der VfB irgendwie eine Lösung findet, um ihn zu halten. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das klappt. Dann hast du halt mit Nick Woltemade jemanden, der eine ähnliche Position spielen kann, glaube ich. Das ist ja jetzt nicht der klassische Strafraumstürmer, sondern ein bisschen dahinter eher, der jetzt nicht unbedingt auch der große Topscorer ist, aber wohl den Ball sehr gut ansaugen kann, wie die jungen Leute heutzutage, glaube ich, sagen. Mit Keitel hast du jemanden, der auf der Doppel-6 die beiden etablierten Karasor und Stille herausfordern kann, und Justin Diehl hatten wir auch im Spiel gegen uns, liefert ja auch kurz auf im linken Mittelfeld. Mhm. Auch da jemand, der, glaube ich, noch nicht direkt jemanden wie Führig oder so ersetzen könnte. der aber da heranwachsen kann in der Bundesliga und natürlich auch mit dem breiten Kader, den wir brauchen für 3 Wettbewerbe, in denen wir hoffentlich so lange wie möglich vertreten sind, ist das, glaube ich, fürs Erste sinnvoll. Und das Schöne ist ja wirklich, dass das schon ultra lange feststand, so dass man jetzt wirklich nur darauf gewartet hat, dass man jetzt nach Saisonende, wenn auch die jeweiligen Vereine, die ihre Saisons beendet haben, dass man dann entsprechend da Nägel mit Köpfen macht.
Lennart, ich möchte ganz kurz reingrätschen, weil du so eine richtig böse Frage gestellt hast mit, sind das die Leute, die uns nach München bringen ins Finale?
Hab ich gut wegmoderiert, oder?
Ja. Aber Lennart, mal Gegenfrage. Wir schreiben den Juli 2023. Maximilian Mittelstädt, Leonidas, Stergiou, Anthony Rouault, wen haben wir dann noch hier? Angelo Stiller, Dennis Undav, Jamie Lebe. Sind das die Leute, die uns zum Vizemeister machen?
Ja, ich hatte nie dran gezweifelt. Ich wusste damals schon, dass Maxi Mittelstädt der beste Linksverteidiger der Welt ist.
Ja.
Ist klar, oder?
Das ist nicht gesehen.
Also, den hat man nur in Berlin einfach falsch eingesetzt. Es war natürlich extra provokant gefragt, weil es geht natürlich sowieso nicht darum, hier in der Champions League besonders weit zu kommen oder nochmal Vizemeister zu werden, sondern es geht vor allem darum, den Kader so zu verstärken. Und ich meine, die kommen alle 3 ablösefrei, wenn jetzt auch nicht so, also es war wohl immer wieder zu lesen, dadurch, dass ablösefrei kommen, dass wohl das Handgeld relativ üppig ist. Aber auch die werden jetzt nicht die Unsummen an Gehalt verschlingen. Und deswegen denke ich, macht man mit dem Dreien relativ wenig falsch. Es ist natürlich die Zeit der Transfergerüchte angebrochen. Natürlich geht Führich schon immer in Bayern-Bettwäsche geschlafen und Sven Mislintat wurde nur zum BVB zurückgeholt, damit er bei Matchmetrix den zweitbesten Stürmer der Bundesliga-Saison rauskramt und 2 Nationalspieler. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht ausführlich mit diesen ganzen Gerüchten auseinandersetzen, weil ich glaube, da fließt noch viel Wasser den Neckar runter, bis da was entschieden ist. Aber von den dreien, also Führich, Anton und Gerassi, wer bleibt auf jeden Fall? Gibt es einen, wo ihr sagt, der bleibt auf jeden Fall, Chris?
Waldemar Anton.
Ja.
Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der, wegen dem Geld, glaube ich, wechselt der wirklich nicht mehr. Und was bietet ihm in dem Fall Dortmund? Außer ziemlich unruhigeres Umfeld, wo er nicht das ist, was oder das erstmal sein kann, was er eigentlich schon jetzt bei uns ist, also einfach Captain, weil das würde da nicht sein.
Ja.
Und dann in den Zweikampf oder in den Mehrkampf gehen, da in der Innenverteidigung gegen, ja gut, Schlotterbeck, ja, sicherlich kein schlechter, aber hat sich, denke ich, nicht so entwickelt, wie das nicht nur Dortmund wohl gedacht hat. Und Niklas Big Mac Süle, also weiß auch nicht, ob man sich das antun muss. Deswegen, ich glaube, Anton bleibt, da müsste schon unglaublich viel passen, aber der weiß halt, was er hier auch hat und ja, ist in dem Alter auch mit seinen Kids und so, dass er sagt, ja, brauche ich nicht alles. Das ist so ein bisschen das, wo ich bei Gerassi noch so ein bisschen mithoffe, dass der seiner schwangeren Frau das einfach erlassen möchte, zu sagen, ja komm, wir ziehen nochmal größer um. Klar kann er jetzt einen Vertrag unterschreiben, mit dem nicht nur er, sondern wahrscheinlich auch seine Kindeskinder ausgesorgt haben. Mhm. Trotzdem, Geld ist nicht alles im Leben. Das sollten ganz arg viele nicht vergessen, die jetzt vielleicht mal eine gute Saison gespielt haben, Herr Führig. Und deswegen, mal abwarten. Also, wie gesagt, Gerassi könnte ich verstehen, wenn er ins Ausland geht. Ja. Wenn er nach Dortmund geht, verstehe ich die Welt nicht mehr. Führig,
sag ich gleich was zu, ja.
Ja, Führig, wenn er meint, dass er zu den Bayern gehört, dann wegen mir auch dort viel Spaß. Ich bin gespannt, wer den Platz von Führig einnimmt oder einnehmen könnte. Und bei Gerassi, denke ich, dann wird der VfB auf jeden Fall auch im Sturm nochmal tätig werden, unabhängig von Dennis Undav, den du um jeden Preis eigentlich halten musst.
Ja, auf der jeden ist Fall.
Unglaublich.
Auch unabhängig von Woltemade, ne? Also da
ja, ja.
Auf jeden Fall, also sollte Gerassi gehen, wird auf jeden Fall was passieren, denke ich, ja.
Also genau. So allein wie sich Undav da hinstellt und sagt, so, muss ich erstmal bei mir entschuldigen. Keine Ahnung. Ja, Profifußball hin oder her, aber der Typ ist einfach so geil, ey. Das ist also. Dennis, stay forever. Genau, also ja, also ich bin, also nochmal zu Dortmund. Die haben halt arschviel mehr Geld als wir. Und die werden nicht nur einmal Champions League spielen, sondern die werden die nächsten 5 Jahre regelmäßig Champions League spielen, im Gegensatz zu uns. Also Dortmund kann dem, kann auch dem Guirassy schon mehr bieten als wir. Nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Champions League Fußball, mehr Fußball auf längere Sicht auf hohem Niveau. Und selbst wenn wir jetzt endlich mal den Schalter gefunden haben und nicht wieder nach einer geilen Saison irgendwie wieder alles im Arsch einreißen, also ich kann schon Wechsel nach Dortmund schon verstehen, es wird mich auch nerven. Ja? Und ich würde auch denken, okay, du könntest halt noch größer denken. Ja? Das ist dein letzter großer Vertrag vermutlich, oder ja, wahrscheinlich, wenn du jetzt 3-4 Jahresvertrag unterschreibst, dann ist er hinter 32. Wenn er, wie, keine Ahnung, sehr gutes Spätwerk hat, kommt dann vielleicht nochmal ein größerer Vertrag, aber für Guirassy ist jetzt quasi der Peak, wo er jetzt, genau, wie du sagst, dass irgendwie die Kinder und Kindeskinder durchfinanzieren kann. Das Dortmund kann ihm das Geld bieten. Und wenn er jetzt nicht nochmal groß wechseln will ins Ausland, wenn er sagt, er fühlt sich in Deutschland wohl, und er will halt nicht zu den Bayern gehen, weil er nicht hinter Kane auf der Bank sitzen will, was Leipzig und Leverkusen, er möchte halt auch vor Fans spielen, dann bleibt nicht so viel in Deutschland. Außer beim VfB natürlich zu bleiben. Aber ja, keine Ahnung. Also ich sehe das mit Dortmund auch nur, weil die jetzt mal eine scheiß Saison hatten und hinter uns gelandet sind, sehe ich da nicht, dass das eine Verschlechterung ist, mittelfristig vom VfB zum BVB zu wechseln.
Also ganz safe ein Upgrade, das ist auf gar keinen Fall eine Verschlechterung. Also ich würde es halt an seiner Stelle nicht verstehen, weil ich glaube, ich dann, wenn schon was geht, ich meine, wenn man so liest, eben, wer da alles dran ist, da kannst du ja von, was weiß ich, Mailand Richtung England, diverse Clubs und so weiter und so fort. Also da kannst du ja wirklich eigentlich machen, was du willst. Der hat ja, ich weiß gar nicht, wer es getwittert hat, so von wegen, war das Jens 1893 oder so, dass er ja wohl die bestmögliche Verhandlungsposition hat mit der Ausstiegsklausel, Handgeld etc. pp. Und dass der sich jetzt noch nicht zum VfB bekennt. Sorry, das Geschäft kennen wir doch leider. Ja. Ich würde, also keine Ahnung, wahrscheinlich noch 50-50 vielleicht, wenn man sehr optimistisch ist. Führig würde ich sagen, ist weg. Ja. Und Anton bleibt, glaube ich, relativ safe. So würde ich die drei einschätzen, glaube ich.
Bin gespannt, wann die ersten Gerüchte zu Ito kommen.
Ja, das könnte auch noch, also da glaube ich auch noch eher dran als bei Anton, ja, dass da noch was gehen könnte.
Gut, wir werden uns mit Sicherheit auch noch im Blog auf Transfergerüchten widmen. Wir werden natürlich auch die Neuzugänge vorstellen im Blog. Kommen wir zu der anstehenden Europameisterschaft. Mit 4 deutschen WM-Fahrern haben wir ja schon gerechnet, weil die waren ja schon nominiert, Anton, Mittelstädt, Führich und Undav. Jetzt ist noch Alexander Nübel dazugekommen, Chris, weil ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche schon drüber gesprochen hatten, dass Bernd Leno wohl angeschlagen ist und deswegen nicht nominiert wurde. Und dann wurde natürlich Alex Nübel nachnominiert. 5, also mir ist das ja egal grundsätzlich, ja, aber 5 EM-Fahrer vom VfB, was ist da los? Was für eine Welt leben wir eigentlich, dass irgendwie, keine Ahnung, dass du einen VfB-Block im Nationalteam hast? Also ist ja noch der vorläufige Kader, muss man sagen. Er kann noch irgendein Leverkusen oder Dortmunder kann er noch streichen aus dem Kader. wobei Dortmunder, ich bleibe keine übrig, irgendein Bayern-Spieler. Aber krass, oder? Also
komplett, ja. Aber auch da wieder, es ist halt nicht nur, dass das die VfB-Fans sich was drauf einbilden wohl auf diese Saison, sondern das wird auch andersweitig gesehen. Und wenn halt ein Bundestrainer, der halt alle Spieler sieht und sich da informiert und alles, zu der Entscheidung kommt, ja, nehme ich von denen halt die 5 mit, weil das sind halt gerade die Formstärksten. Und wenn da mal einer auf der Bank hockt oder so, kriegt er auch nicht gleich die Vollmacke oder die Krise und stänkert rum und weiß immer alles besser. Ja, dann eigentlich nur perfekt. Und was willst du mehr? Also das mit Nübel hat mich echt gefreut. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich mit Kevin Trapp passiert, aber okay. Ja, ich denke, in Deutschland haben wir, was Torhüter angeht, eigentlich ein Luxusproblem fast schon. Und der VfB zum Glück auch inzwischen, weil, ja, ich sage jetzt nicht die deutsche Nummer 4 oder Nummer 5 in dem Fall, aber einen absoluten Spieler, den der, wenn sich alle verletzen, locker reinspeisen kannst. Und wie es Nagelsmann auch gesagt hat, man will ja die Qualität auch im Training sehr hoch halten. Und da brauchst du halt auch sehr gute Torhüter zu. Und deswegen, ich gehe da, dass ich das auch mal sage, ey, also dieses Jahr ist, oder dieses Jahr ist alles anders. Ich verstehe da den Julian Nagelsmann auch mit seiner Entscheidung komplett.
Will und jetzt fühle ich mich schmutzig. Vier Torhüter mitnehmen, oder? Klingt komisch, ja. Aber er will auch vier Torhüter dann haben
im
Training, ne? Ja.
Genau. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe ja früher von Nagelsmann nicht viel gehalten. Als Bayern, als Hoffenheim-Trainer sowieso nicht, als Bayern-Trainer ist mir auch auf den Keks gegangen. Und mir ist auch die Nationalmannschaft völlig wurscht. Aber ich muss sagen, seit er da Nationaltrainer ist, finde ich ihn gar nicht mehr so schlimm. Weil er sagt kluge Sachen, er trifft kluge Entscheidungen, das mal rein aus einer fußballerischen Perspektive. Ja? Und das meine ich nicht nur, weil er VfB-Spieler verpflichtet, ja. Auch zu jemanden wie den Robin Koch zu verpflichten, der, ich vergesse nicht, da in Frankfurt, aber der jetzt offensichtlich nicht so eine Saison gespielt hat wie Waldemar Anton, die verpflichten, nominieren meine ich, wenn er sagte, passt gut ins Team, jo, kluge Entscheidung. Also, und dann aber zu sagen, okay, es geht darum, irgendwie die Leute zu verpflichten, die halt, klar brauchst du ein bisschen Turniererfahrung, klar brauchst du ein bisschen Form, die haben unsere Jungs, Turniererfahrung weniger, und dann brauchst du auch noch Leute, die irgendwie, keine Ahnung, gut für die Stimmung sind oder einfach gut im zweiten Glied warten und dann nicht rummeckern. Und ich keine Ahnung, wie die EM ausgeht. Ich, wie gesagt, ich beschäftige mich zu wenig mit der Nationalmannschaft und mit Nationalmannschaftsfußball generell. Ich hoffe einfach, dass die Jungs da Spaß haben. Und es kommt ja noch ein sechster Nationalspieler dazu, denn Leonidas Stergiou wurde von Nationaltrainer Murat Yakin in das vorläufige Aufgebot der Schweiz berufen. Er war ja schon U21-Kapitän und ist jetzt bei der EM dabei. Das ist auch Wahnsinn. Also wir hatten es ja gerade schon, Stergiou letzten Sommer von St. Gallen ausgeliehen. Ob da jemand damit gerechnet hat, dass der zur EM mitfährt. Das ist einfach Wahnsinn. Und jetzt war ich kurz irritiert, weil Chris geschrieben hat, dass Chabot sich von Köln verabschiedet hat. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Linksfuß, Innenverteidiger, der könnte natürlich auch noch kommen. Wir sind gespannt. Kommen wir zum anderen Thema. Dauerkarten wurde letzte Woche bekannt gegeben. Die Daten müssen wir euch jetzt nicht nochmal wiederholen. Das wisst ihr sowieso schon und habt euch schon drum gekümmert. Was ich interessant fand, ist, dass die Preise, ich habe es mal durchgerechnet, die steigen teilweise um 10%. Also so im Schnitt steigen die um 10%, im Stehplatzbereich um 5%, in anderen Bereichen bis zu 16% und teilweise wurden auch Blöcke verschoben. Tom, kannst du es nachvollziehen, dass man jetzt nochmal die Preise angezogen hat zur neuen Saison?
Klar, du nimmst halt mit, was geht, oder?
Ja.
Ich meine, wenn du so eine Saison spielst, dann musst du es aus VfB-Sicht machen. Ich finde es, glaube ich, sogar noch einigermaßen fair, wenn ich auch so bis drumherum betrachte, was da jetzt an Preiserhöhungen kam, so das letzte Jahr. Finde ich, ja, ist Geld. Finde fair, dass die Stehplätze dann, oder dass es gestaffelt ist so rum, dass die Stehplätze eigentlich einigermaßen moderat erhöht werden. Und ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich finde es okay. Bin gespannt, ob sie liefern können nächste Saison.
Das stimmt. Was wohl schwierig sein wird neue Dauerkarten zu bekommen, weil es wurden, glaube ich, letztes Jahr wurden 33.200, glaube ich, verkauft. Dieses Jahr soll es 36.000 geben. Es wird auf jeden Fall keinen freien Verkauf geben, es wird nur Mitgliederverkauf geben und in den Kurven, solange da nichts zurückgeht, gibt es gar nichts Neues. Das heißt also, die günstigsten Dauerkarten fangen, glaube ich, wenn man die neue werben will, fangen bei 500 Euro an und auch da wird wahrscheinlich die Warteschlange des Todes geben, es sei denn, es kommt, wir hatten es ja schon mal angesprochen, weil uns ein Hörer darauf hingewiesen hatte, es sei denn, es kommt das neue SAP-System, macht Schluss mit Qt und Wartelistenplatz 2 Millionen, sondern löst das irgendwie anders. Also ich bin mal gespannt. Passenderweise wäre ich sogar jetzt in der kommenden Saison, ich glaube, ich wäre auch unabhängig vom sportlichen Erfolg, hätte ich mir vielleicht eine Dauerkarte geholt. Aber jetzt ist natürlich mit der Champions League noch ein zusätzlicher Anreiz da. Ich hatte lange eine Dauerkarte, habe es dann irgendwann sein gelassen, aus familiären Gründen. Und jetzt hätte ich eigentlich wieder Bock drauf. Das ist natürlich ganz doofes Timing.
Super Zeitpunkt. Aber ich bin mir relativ sicher, Lennart, dass du eine Dauerkarte für den Tunnelclub bekommen kannst. Also gar kein Problem.
Ja, ich rufe mal
den. An die 500 noch eine 0 dranhängen.
Genau, ich rufe mal den Alex an. Genau, aber wenn ihr mir eure Dauerkarte überschreiben wollt, dann meldet euch gerne.
Ich würde eine zweite mitnehmen, Erfolgsfeld. Ja.
Genau, okay, aber da wisst ihr alles Bescheid. Ja, und ich finde es auch, also das war, ist jetzt nicht überraschend. Ich glaube, es wurden auch lange die Preise gehalten. Solange sie den Leuten im Tunnelclub immer noch mehr aus der Tasche ziehen, war ja so in den Artikeln im Forbes Magazine, dass das Ding schon doppelt ausverkauft ist quasi. Also, ja, gut. Ich halte es da wie Uli Hoeneß, ich brauche das nicht mit dem Tunnelclub, aber wenn ihr den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, sodass die Kurvenpreise noch einigermaßen normal sind, wobei ich ja schon, also 80 Euro für die Gladbacher haben es ja auch thematisiert, die mussten ja teilweise 80 Euro für eine Sitzplatzkarte zahlen am Samstag, weil die der Gästeblock teilweise auf die Gegentribüne ausgeweitet wurde und da wurden halt Gegentribünenpreise genommen teilweise. Aber gut. So, noch zu was Erfreulichem, bevor wir gleich zu was Unerfreulichem kommen. Horst Held hat einen neuen Posten als Sportverstand. Aber nicht beim VfB, sondern bei Union Berlin.
Oh, wie ist das schön. Oh,
Das
wie ist das schön.
nicht zu viel Häme, nicht dass
wie sehr, also vielleicht, straft uns Hotte Held Lügen, aber wie sehr will Union eigentlich in die zweite Liga zurück? Nach 5 Jahren oder 6 Jahren, dann nächste Saison. Also verstehst du es, warum die jetzt, also Oliver Runert wird dann wieder Cheftrainer, verstehst du, warum die, nachdem sie sehr lange sehr viel richtig gemacht haben, in der Kaderplanung offensichtlich, und jetzt halt eine Saison haben, wo sie halt, ja, keine Ahnung, einfach dummes Zeug gemacht haben diesen namhaften Transfers, warum sie jetzt ausgerechnet noch tiefer ins Klo greifen wollen und ausgerechnet Horst Held verpflichten? Verstehst du es? Chris?
Meinst du
Nein.
mich? Oder Chris?
Ich habe nochmal überlegt. Also ich sag, nein, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also für mich ist Horst Held das wohl mit am totgerittenste Pferd im Fußball, was solche Posten angeht. Ich weiß auch nicht, ob Horst Held nochmal irgendwelche lustigen, tollen, neuen Ideen mit sich bringt. Aber
Armin
gut,
Fehoffen.
vielleicht haben sie auch gedacht so, hey, Horst Held, das wäre doch komplett kultig, das passt zu uns. Ich
Also ich fand ja
weiß
die,
nicht,
ich fand
was
ja die
die einen
Presse.
wollen, was mit Steigeruch, die anderen was mit Kultigkeit, kann ich nicht sagen.
Ich fand ja die Presseinfo davon dafür zu, von Union so geil, wo dann stand, ja, er war Spieler, dann feierte er große Erfolge mit dem VfB, wo er 2007 Meister wurde als Sportdirektor, dann Joker mit Schalke in die Champions League ein. Und außerdem hat er noch Stationen in Hannover und Köln. Punkt. Ja, komisch. Die liefen halt nicht so geil irgendwie, aber gut. Ja, also.
Spannenderweise hat, naja, ist kein Union-Podcast, aber ich sehe da schon durchaus Parallelen zu uns vor einigen Jahren, oder?
Ja.
Du holst dann irgendwie namhafte Spieler, machst ganz merkwürdige Management-Entscheidungen und irgendwie ist Held so ein bisschen, weiß ich nicht, ja, die Krönung mehr oder weniger. Also ich verstehe es nicht. Bin ja
Ja.
angenehm überrascht und hoffentlich kommt es, wie ich denke.
Na. Gut, bevor wir jetzt gleich in Glückseligkeit schwelgen, müssen wir noch ein Thema ansprechen. Es geht los, das haben uns alle, kann uns nicht überraschen. Wir haben Mittwoch nach Saisonende und natürlich äußert sich jetzt Rainer Adrian, nachdem alle die ganze Zeit abgetaucht sind, weil man wollte nicht den sportlichen Erfolg gefährden. Jetzt taucht er auf im Interview mit Dirk Preis und Carlos Ubina in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Adrian war ja schon bei den Podcast-Kollegen von VfB SDR zu Gast und das Fazit war damals, er war bei nichts dabei. Weiß es nicht so genau und außerdem sollte man jetzt mal positiv in die Zukunft blicken. Und das ist auch so ein bisschen das Fazit dieses Interviews. Also ich habe es kurz vor Podcast erst gesehen, deswegen kann ich es nur paraphrasieren. Also er versteht die Kritik, aber die Kurve sei ja auch nicht der ganze Verein, klar. Ne?
Moment, 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 Moment. Die Kritik richtet sich aber ja nicht gegen ihn, sondern den gesamten Aufsichtsrat. Also wenn da steht, Adrian und Vogt raus, ist ja nicht er gemeint.
Ja, genau. Und er sieht es das halt als seine Aufgabe, eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dann fragen die beiden, wie ist denn Ihr Ansatz dazu? Sagt er, zunächst mal muss man festhalten, genau, dass sich die Auseinandersetzung um die neue Besetzung des Vorsitzes des Aufsichtsrates handelt. Ja, das ist korrekt. Klaus Vogt hat im vergangenen Juni vor dem Hintergrund des Weltmarkenbündnisses unter bestimmten Bedingungen, die nur er selbst erläutern kann, zugesagt und so weiter. Ja, also du warst nicht dabei. So, wir im Präsidium sind dem gefolgt. Okay. Und dann haben sie es versäumt, die Mitglieder zu kommen, das an die Mitglieder zu kommunizieren, das war ein Fehler. Bla 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 bla. So, und dann, Tanja Gönner ist jetzt als vom Verein in der Hauptversammlung der Aktionäre in den Aufsichtsrat entsandte Vertreterin, das wissen wir alles, in der entscheidenden Sitzung. war er natürlich nicht dabei, als es darum ging, dass jemand aus dem Präsidium Aufsichtsratsvorsitzende wird. Da war aber nicht dabei in der entscheidenden Sitzung, kann man nichts machen. Und wichtig ist natürlich, wichtig ist aber jetzt, und ich zitiere wörtlich, wichtig ist aber jetzt, dass wir uns der Zukunft zuwenden. Also wir wollen nicht mehr über darüber reden, wie es alles zustande gekommen ist, wir müssen uns jetzt mal der Zukunft zuwenden. Und das Spannendste finde ich aber, wird die Vertrauensfrage stellen, wenn nicht mindestens die Hälfte ihm zustimmt, dann tritt er freiwillig zurück. So, und dann geht es um das Versprechen. Und das finde ich, muss ich sagen, das finde ich echt dreist. Und wir waren ja alle bei der Ausgliederungskampagne schon dabei und haben das auch im Podcast mitverfolgt damals schon. Es gibt in diesem Kontext, sagt er, das viel zitierte Versprechen aus der Zeit der Ausgliederung 2017. Bei genauerer Betrachtung bezieht sich dieses aber nicht darauf, dass der Präsident zwingend den Vorsitz haben muss. Da hieß es, dass immer jemand aus dem Präsidium den Vorsitz innehaben soll, damit der e.V. als Hauptanteilseigner und so weiter. Jo. Tom, hast du es auch so in Erinnerung, dass es eigentlich nicht der Präsident sein musste?
Also damals war ich noch öfters dabei und ich dachte eigentlich schon, dass das dass der Präsident den Vorsitz innehaben sollte vom e.V., oder? Also genau, ich meine, mich daran erinnern zu können.
Das wurde immer gesagt, aber ich finde es halt geil, dass es immerhin mal jemand anerkennt, dass es dieses Versprechen gab. Und also jetzt haben sie ja implizit sowieso, ansonsten hätten sie nicht das ganze Bohai und die ganze Geheimnichttuerei gemacht. Und jetzt wird aber dieses Versprechen oder diese, wie auch immer, diese Aussage, diese gelebte Praxis, wird quasi gesagt, ja, das war ja nicht so. Also wenn man sich es ganz genau anschaut, dann musste das ja so nicht sein. Also wie man dann noch versucht wird, diesen Wortbruch, den man da begangen hat, quasi zu negieren und quasi ungeschehen zu machen. Also er sagt dann halt weiter, gelebte Praxis war allerdings, dass bisher stets der jeweilige Präsident war. Rechtlich bindend ist es zudem für den Aufsichtsrat natürlich nicht. Also mir fällt da nichts zu ein. Dass Klaus Vogt die Eignung für den Post abgesprochen wurde, kann er nicht sagen. Das Präsidium ist die Brücke und so weiter und so fort. Das andere lese ich alles nicht vor. Naja. Also, ich bin gespannt, ob Rainer Atrion in der Lage ist, da nochmal ein bisschen klarer zu werden und nicht zu sagen, nur ich war nicht dabei, ich weiß es nicht genau, blicken wir in die Zukunft und das Versprechen war keins. Aber gut. Wollt ihr noch was dazu loswerden?
Ich möchte nur sagen, ich war bei den Sitzungen nicht dabei und wir sollten uns alle mal in die Zukunft blicken.
Sehr gut. Gut.
Und Plakate, wo drauf steht, Atrion raus, gelten für alle. Weil wir sind reiner Atrion.
Oh Mann, ey. Okay, also bevor wir gleich auf das Spiel und alles drumherum blicken, auf die Vizemeisterschaft, noch kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Entweder über PayPal mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Wer da neu einsteigt, kriegt vom Erik ein Starterpaket zugeschickt. Und wenn ihr uns unterstützt, dann kriegt ihr je nach Level der Unterstützung oder nach Summe der Unterstützung, kriegt ihr eine Belohnung. Der Daniel unterstützt uns auf dem Karl-Algöwe-Level mit mindestens $10 im Monat und wird deswegen in jeder Folge genannt, genauso wie Marc und der unterstrich der Linder auf dem Timo Hildebrand-Level mit $5. Und der Christian unterstützt uns mit $2 im Monat und der wird deswegen stellvertretend hier genannt. Bei PayPal könnt ihr uns unterstützen, wie und wann und wie häufig ihr wollt. Dabei helfen uns schon viele kleine Spenden. Wir setzen das Ganze natürlich für laufende Kosten ein, für das Equipment und für Flugreisen in Santiago Bernabeu und nach England. Nein, natürlich nicht. Also wenn ihr natürlich ein potentes Flugunternehmen seid, die sind, glaube ich, immer potent, dann könnt ihr uns gerne Freiflüge spendieren gegen Nennung. Machen wir das? Nee, egal. Also, ist natürlich Quatsch. Wir leben von euren Spenden, und zwar um den Podcast hier aufrechtzuerhalten, nicht um Champions League Auswärtsspiele zu bereisen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, zum Support, nicht zur Champions League, findet ihr rund um den Brustring.de/support. Und alles, was ihr über die Champions League wissen müsst, das erfahrt ihr jetzt gleich, denn wir reden jetzt über das 4:0 des VfB gegen Gladbach. Und wir werden normalerweise, gehen wir das ja so stenogrammmäßig durch und erzählen, was als passiert ist, der Fehlpass hier, die Auswechslung da, das werden wir nicht mal ein bisschen abkürzen. Geht, finde ich, mehr darum, so ein bisschen eine Chronologie dieses Abends zu machen, so eine grobe von den Toren des VfB zu den Toren auf anderen Plätzen, sowohl in Reutlingen als auch in Sinsheim. Das war, glaube ich, ein Heimspiel von
Und waren uns in unserem Auswärtsstadion, in unserem zweiten Spielstätte war das ja.
Also, ja, stimmt. Also Kreuzeiche ist ja auch ein Ausweichspielort und die Pre-Zero Arena auch. Und oh, Atalanta führt, also hat Leverkusen wieder Zeit, irgendwie Last Minute noch Tore zu machen, sehe ich gerade.
98. Minute.
Ja, genau. Aber wir reden jetzt nicht über das Europa-League-Finale, sondern wir reden über VfB gegen Gladbach. Relativ wenig überraschend stand Karasor wieder in der Startelf. Er konnte ja, selbst wenn er sich jetzt noch die 10. Gelbe abgeholt hätte, wäre das egal gewesen. Sturridge saß dafür wieder auf der Bank. Und natürlich fehlten die ganzen Nachwuchsspieler, weil die alle mit der U21 um den Aufstieg in die dritte Liga kämpften. Dazu kommen wir auch gleich. Und Chris, vielleicht mal von vom Sofablick zu Hause die Choreografie vor Anpfiff. Wurde die gezeigt im Fernsehen? Ich weiß
nicht. Ja, die wurde gezeigt, die wurde gezeigt.
Und wie viel Pipi hast du in den Augen?
Gar nicht so viel. Ich hatte einfach nur unglaublich viel Gänsehaut, weil es war unfassbar schon. Also was da wieder mal die Kanzler Kurve abgerissen hat, kannst du eigentlich nur den Hut davor ziehen. Und es war ein absolut beeindruckendes Bild. Es war ein absolut klares Statement auch wieder und einfach großartig. Es war so schön. Es war wirklich so schön. Es war auch da war das so für die Saison auch ein absolut ehrenvoller Abschied für der Saison, für die Fans da hinten raus und von dem. Also deswegen großartig. Einfach großartig.
Ja, also ich fand's auch. Also Tom, wir waren ja direkt daneben. Und das ist auch nicht die erste Choreo, die ich gesehen habe, aber diese ganze Bedeutung auch. Also es war ja das quasi, was wir schon seit Herbst ungefähr singen. Aber auch einfach, also ich fand's auch einfach nur, also wie gesagt, es ist nicht die erste Choreo, die ich in der Catcher the Corp gesehen habe, auch von außen, meistens war ich drinne, aber einfach nur atemberaubend, oder?
Ich fand's auch mega gut. Also Chris hat schon alles gesagt, würdiger Abschluss, Gänsehaut ohne Ende, einfach stark. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, und es war ja auch wirklich Kaiserwetter. Also wirklich auch das perfekte Wetter, das perfekte Setting. Es gab noch Verabschiedungen vor dem Spiel. Florian Schock wurde verabschiedet, das dürfte die wenigsten überraschen. Der hatte ja wirklich nicht wirklich mehr eine Perspektive jetzt auch mit Seim und Nübel der Verlängerung und Preto, der auch verlängert hat. Roberto Massimo ist auch keine große Überraschung. Der war ja auch erst noch zuletzt, das heißt, den werden wir hätten wir jetzt nicht mehr im Brustring gesehen, aber auch der, dass dessen Vertrag nicht verlängert wird, das war, glaube ich, auch absehbar. Lee Eckloff, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich ein bisschen schade. Da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, Chris, oder? Weil das war lange ein großes Versprechen, der Lee. War auch der Einzige von dieser Pokalsiegermannschaft 2019, die es dann letztendlich auch zum VfB die Bundesliga geschafft hat. Aber irgendwie, es hat nicht sollen sein, kann man so ein bisschen als Fazit seiner Zeit beim VfB schreiben, oder?
Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Hat einfach wirklich nicht sollen sein, hat vielleicht auch dahingehend nicht gereicht, weil immer wenn er nah dran war oder wenn er den Sprung hatte, hat seinen Körper gestreikt oder irgendwie ist ihm wieder jemand auf den Fuß getappt oder was weiß ich was. Und es war wieder irgendwas. Deswegen war leider keine erfolgreiche Zeit. Also würde mich nicht wundern, wenn der irgendwo noch unterkommt und vielleicht dann ja einen ganz anderen Weg nochmal auch nimmt und bestimmt noch auch in der Bundesliga dann ankommt, so in 3-4 Jahren dann. Würde mich nicht überraschen. Ich würde es ihm gönnen tatsächlich auch und ja, mal gucken, was da noch kommt. Aber ich fand es auch, ich habe gedacht so, ja, vielleicht verlängert man nochmal, sagt, okay, pass auf, wir verlängern, aber ja, leihen dich dann aus. So hat man Nägel mit Köpfen gemacht, vielleicht konnten wir es auch nicht einigen, keine Ahnung. Fand ich auch auf jeden Fall ein bisschen überraschend, ja.
Ja, nicht, dass er am Ende noch bei Union landet. Nee, also ich glaube, also sowohl Massimo als auch Lee, die werden wir wahrscheinlich in der zweiten Liga erstmal wiedersehen und dann schauen. Also, wie gesagt, die sind beide ja noch nicht so wahnsinnig alt. Man kann auch als Zweitliga-Profi ganz gut leben, glaube ich, und deswegen ist es ja nicht die Karriere dann im Eimer. Aber ja.
Kann mir nicht vorstellen, dass sie in der ersten Liga was finden, um offen zu sein. Also. Nee. Auch nicht bei den Aufsteigern, also kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, da wirst du echt so Richtung zweite Liga gehen. Hier also wäre meine Bold Prediction auf jeden Fall, dass es nicht. Ja, bei Massimo vielleicht noch eher, aber bei Lee, das glaube ich nicht.
Naja, du brauchst halt, ich wollte gerade sagen, du brauchst halt als Aufsteiger brauchst du halt Spieler, die laufstark sind, die robust sind. Du wirst halt über die Körperlichkeit kommen, sowohl St. Pauli als auch Kiel oder halt, keine Ahnung, Düsseldorf oder und da glaube ich, schwierig Berlin, Roberto Massimo weiß ich nicht. Der hat ja auch, war der nicht auch an Düsseldorf ausgeliehen? Ich überlege gerade. Kriegst gerade nicht mehr zusammen. Genki Haraguchi hat sich verabschiedet, das war auch klar. Der war ja vor allem, wobei ich meine, man hat ihn häufig, der war, saß ja häufig auf der Bank und der war, glaube ich, auch für die Kabine ganz, ganz wichtig diese Saison. Sportlich natürlich keine Perspektive, aber ich glaube, der war schon nicht ganz unwichtig auch. Den hast du auch häufig auf der Bank mit Jubeln sehen. War, glaube ich, auch dann für Ito auch nochmal ganz gut. Ich meine, Ito Preuß ist jetzt alt genug, der Preuß ist kein Babysitter, aber doch nochmal so als Anknüpfungspunkt. Mahmoud Dahoud ist jetzt auch keine Überraschung, dass da die Kaufoption nicht gezogen wird. Und was mich sehr überrascht hat, als wir da standen, das aus nächster Nähe gesehen haben, war Nate Weiss, der Techniktrainer. Der war ja im NLZ, wurde dann von Pellegrino Matarazzo in die Bundesliga-Staff hochgezogen. Soll wohl viel so diese Sachen mit Fußstellungen und also viel so Technik wirklich, also Schusstechnik, Passtechnik, viel gearbeitet haben. Auch viel zu diesem Thema Potenzialtraining, glaube ich, gemacht, dass du also Leute, also Spieler gerade im NLZ, speziell nach ihren Stärken förderst und nicht nur so versuchst, so Allrounder zu machen, sondern wirklich also Spezialisten. Und der geht jetzt zu den Bayern. Auch da muss ich sagen, die Bayern können ihm wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht, gerade da geht er wieder ins NLZ oder in diesen Übergangsbereich, mehr bieten als wir finanziell und ich glaube auch von den Arbeitsbedingungen.
Ich glaube echt, der größte Verlust ist in der Reihe tatsächlich. Also ich glaube, der hat da technisch das eine und andere durchaus an die Mannschaft auch rangebracht, was man so hört. Schade drum, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und großer Verlust, ich glaube, wir haben es gar nicht in der Liste, aber Gary Byrne würde natürlich auch noch
verabschieden. Oh, den habe ich, stimmt, der natürlich, du hast völlig recht, Gary Byrne.
Unser Physio, ne?
Ja, Aufstiegsspieler damals mit der in 1977 hat dann noch, glaube ich, ein paar Bundesligaspiele gemacht und ist 1990 zum VfB zurückgekommen. Stimmt, den habe ich gar nicht mal aufgeschrieben. Stimmt.
Das war auch recht emotional, fand ich, im Stadion. Also da ging schon was.
Ja, stimmt. Danke
nochmal für den Lange, Hinweis. Lange Jahre da, ja.
Genau, seit 1990.
34 Jahre, sehe ich gerade. Ja, genau, 90, richtig.
Ja, seit 1990 Physiotherapeut, hat die Waden von diversen VfB-Stars und Sternchen geknetet und war, glaube ich, auch für die Mannschaft, für die Kabine, für den ganzen Verein ganz wichtige Person. Das ist ja häufig, dass so Leute wie er oder wie Moeschi halt dann wirklich so eine Mannschaft und auch so ein Profi-Team, so ein Profi-Verein so ein bisschen im Innersten zusammenhalten. Weil der halt schon alles gesehen hat. Ja, der ist mit dem VfB Meister geworden, Pokalsieger, stand im Europapokalfinale, ist zweimal abgestiegen, einmal fast abgestiegen, Relegation, Köln, you name it, Manchester, hat alles gesehen. Ich glaube, das ist dann gut, wenn man so jemanden, so eine Präsenz auch in der Kabine und auf der Bank hat, der da einfach ein bisschen Kontinuität reinbringt, die du sonst in dem Geschäft nicht hast und auch so ein bisschen Erfahrung, Ruhe. Und und auch ein offenes Ohr halt auch hat für die Spieler. Ich glaube, so jemand ist ganz, ganz wichtig, dass man den im Staff hat. Ja, genau, also alles Gute für die Zukunft, Gary Byrne. Wir reden jetzt über das 4:0 des VfB. Und wie gesagt, wir wollen das jetzt nicht stenografisch durchgehen. Ich fand es am Anfang relativ ausgeglichen. Was aber schon relativ früh dann durchsickerte, Chris, war, dass die Bayern in der dritten Minute schon in Führung gehen. Und letztlich war es eigentlich egal, das Spiel so ein bisschen. Andererseits wollten wir noch Vizemeister werden. Und dann stand es auch relativ schnell 2:0 bei den Bayern, bevor der VfB das erste Tor geschossen hatte. Und unser Spiel war ja in der Hinsicht eigentlich egal, weil auch wenn wir gewonnen hätten und die Bayern gewonnen hätten, wäre es mit der Vizemeisterschaft nichts geworden. Warst du enttäuscht, dass es bei den Bayern so schnell so eindeutig zu stehen schien?
Tatsächlich habe ich einem Kumpel von mir, der ja Hoffenheim-Fan ist, geschrieben, was kann Hoffenheim eigentlich?
du hast es gejinxt, sehr gut.
Weil das war so, dieses Feld ist ja unglaublich. Einmal könnte man euch für irgendwas brauchen. Ein einziges Mal wäre Hoffenheim für was gut. Und dann verkacken sie es derartig. Also habe ich echt gedacht, auf der einen Seite habe ich gedacht, ja, Hoffenheim, klar, die können nicht zu Null spielen. Also wenn die zu Null spielen, würde es mich komplett wundern. Dann spielt der Gegner wahrscheinlich gar nicht mit, weil es ist halt Sachen, die wir von Matarazzo nicht anders kennen. Und ich fand es einfach nur so, ja gut, schade, hätte ja sein können. Aber Platz 3 ist auch schön. Zu dem Zeitpunkt einfach noch.
Und gleichzeitig, Tom, hatte ich das Gefühl, dass Gladbach auch in diesem Rückspiel, auch wenn es für die natürlich um nichts mehr geht, ähnlich unangenehm war wie im Hinspiel, oder? Also die haben sich es nicht wie manche andere Gegner in letzter Zeit auf den Rücken gelegt und alle vier von sich gestreckt, sondern die waren durchaus, auch wenn sie am Ende nicht besonders gut waren, und wir kommen auch noch gleich zu den Toren, aber die waren schon ein bisschen kratzbürstig unterwegs, oder?
Ja, ich finde, die haben nicht schlecht angefangen. Also so die ersten, ja, Viertelstunde, 20 Minuten waren die da, würde ich sagen. Also ich denke, das würde sagen, ausgeglichen. Hatten beide so ihre ersten Chancen. Ja, also ich fand die am Anfang recht gut. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Ja, genau. Ja, ja. Und dann kam irgendwie so das 2-1 Bayern. Dann da, oder beziehungsweise das 2-0, dann das 2-1, dann haben sich irgendwie gefühlt nochmal alle angeguckt, so, ja, was ist denn da los? 8 Minuten oder 13 Minuten oder 13 was? Minuten, ja. 13 Minuten, genau. War irgendwie komisch und dann ist es so dahin geplätschert und dann kam ja diese 1-0-Kiste von Guirassy, also das ist auch ein krasses Teil, wie er das Ding da auf Milot quasi rauslegt, das den Ball wieder zurückwirkt und es einfach einnickt, als wäre es nix.
Das finde ich auch krass.
Der erste Gänsehautmoment, ne?
Ja. Also du weißt noch, was ich gesagt habe, als es dann irgendwie rauskommt, dass 2-1 steht in Hoffenheim, ne? Doppelpack Kramaric, habe ich gesagt.
Ah ja, stimmt. Stimmt. Der magische Kramaric zum Ende der Saison.
Ja, also Wahnsinn. Da kam es wirklich so. Aber wir kommen, also noch steht es 2-1 für die Bayern zu diesem Zeitpunkt. Und dann genau unter mit dem Pflänzer, den Omlin da aus der Ecke kratzen muss. Und dann dieses 1-0. Chris, was war denn da mit der Gladbacher Abwehr los? Also ich habe ja, also ich im Real sozusagen auf Augenhöhe habe ich schon gedacht, das war jetzt sehr einfach. Also Guirassy hat den Ball am Fuß, weiß nicht, was er machen soll. Dann spielt er halt raus zu Mio nimmt den und chippt den rein und Guirassy köpft den einfach rein. Ist Guirassy einfach der beste Spieler ever, den wir je hatten, oder ist war Gladbach einfach bisschen kacke in dem Moment?
Nein, also weder das eine noch das andere tatsächlich, würde ich sagen, weil Guirassy, einer der besten Stürmer, die wir je hatten, in der Form auf jeden Fall, brauchen wir nicht drüber reden, aber das macht er halt überragend, er schirmt den Ball gut ab, aber merkt dann auch, okay, arg viel mehr geht wahrscheinlich jetzt gerade nicht und hat dann das Auge für einen Enzo Mio, weil er genau weiß, der macht was mit dem Ball, der macht was Vernünftiges mit dem Ball. Und was Mio macht das ja auch. Also der macht wirklich für mich technisch anspruchsvoll, aber zur gleichen Zeit auch mit das Einfachste, was du in so einer Situation einfach machst, um die komplett, ja, um die Abwehr zu überrumpeln, um zu zeigen, hey, pass mal auf, so und so kann man es auch. Oder damit rechnet ja keiner. Die denken wahrscheinlich alle, boah, die spielen das jetzt noch tausendmal hin und her und hier noch ein Schnörkel, da noch ein Schnörkel. Einen alten Scheiß, dann chippe ich den Ball einfach rüber und Guirassy weiß ganz genau, was passiert. Als ob die das schon tausendmal im Training irgendwo gemacht hätten. Der weiß ganz genau, was passiert. Der Ball fliegt perfekt ihm quasi auf die Birne auch. Also unglaublich stark. Das war komplette, solche Tore schießt du, wenn dir auf Schwäbisch gesagt der Rotz rückwärts läuft. Also, wenn
ja, das ist wirklich so.
Ich kann es nicht anders sagen. Das ist einfach, die haben ein Selbstvertrauen, ein Selbstverständnis und sie machen etwas, was wir uns auch, oder was ich mir ganz arg die letzten Jahre immer wieder gewünscht habe, haltet das Spiel relativ einfach. Und sie machen das auf einem Niveau, das hat man jetzt bei dem Tor, finde ich, perfekt gesehen. Es ist relativ einfach, aber es ist perfekt umgesetzt.
Ja, also es ist echt Wahnsinn. Also ich habe mir hinterher nochmal angeguckt und gedacht, wie genial ist dieses Tor? Also Wahnsinn.
Und dabei sieht es gleichzeitig aus, als wäre es ein Trainingsspiel. Das ist eigentlich noch das Absurde, irgendwie, finde ich. So, zack, zack, reinchip, boing.
Ah, absolut. Und verteidige das mal, das ist das andere. Ja. Wenn du eigentlich denkst, so, okay, der könnte auch, Mio ist ja jetzt nicht unbedingt, ja, der schießt halt auch mal gerne aufs Tor, ne? Also, das heißt, als Verteidiger, wie gehst du das in dem Fall an? Deswegen grandios, einfach ganz, ganz grandios rausgespielt.
Ja, also echt, echt Wahnsinn. Und noch wahnsinniger wurde es dann in der 30. Minute, denn wir hatten ja schon alle ein bisschen im Blick, dass der VfB 2 in Reutlingen gegen Hoffenheim 2 antrat. Während gleichzeitig die Kickers in Homburg spielten. Das Spiel war, glaube ich, schon um 14 Uhr losgegangen. Das heißt, das lief schon vor dem Bundesligaspiel. Das lief auch währenddessen noch. Und dann, als die 30. Minute war, wir wussten es natürlich schon über Handys, war klar, dass die Kickers in Homburg verloren haben, dass der VfB 2 gewonnen hat, 2-0, und dass deswegen das Unmögliche noch möglich wurde, nämlich der VfB 2 steigt in die dritte Liga auf. Die Stimmung im Stadion war auch, also das war ja sowieso, weil man hat ja viel, also abgesehen von den Toren, die wir selber geschossen haben, also die Mannschaft selber geschossen hat, hat man ja auch immer viel von anderen Plätzen mitbekommen. Das war schon auch ein besonderer Moment, oder? Tom, als dann im Stadion dadurch gesagt wurde, dass der VfB nach 8 Jahren wieder mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga spielt.
Ja, ging ja schon eigentlich davor dann rum, ne? Also so von wegen, ich bin irritiert. Hi, Jenny.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Hallo, hallo Jenny.
Keine Kamera aus, zu
Hause. Ja, lass die Kamera aus. Wir haben auch alle die Kamera aus. Genau, wir waren gerade bei mir. Ich setze nochmal neu an, Tom. 30. Minute, VfB 2 steigt auf im Stadion, wird es durchgesagt.
Genau, wird durchgesagt, wobei eigentlich gefühlt eh schon alle Bescheid wussten, weil man ja durchaus am Handy hing, zumindest Haupttribüne, Seite, erste Reihe, war eigentlich schon relativ klar, dass es dann reichen wird, aber als es dann im Prinzip durchging, war schon auch ein cooler Moment. Also einfach, ich sag's nochmal, absoluter Festtag für den Club, also unfassbar, da lief einfach alles zusammen an dem Tag gefühlt.
Ja, es ging ja direkt so weiter. Jenny, dann nehm ich dich gleich mit rein. 2-0 von Guirassy direkt vor der Kurve. Nimmt sich den Ball und legt den rechts, schießt an Innenpfosten rein. Also erstmal abgesehen vom Bayern-Spiel, dass zu dem Zeitpunkt ja noch 2-1 für die Bayern stand. Wie viel Glückseligkeit kann ein VfB-Fan gleichzeitig ertragen, bevor er platzt?
Ja. Also ich wusste irgendwie ganz schwer, wohin mit meinen Emotionen nach dem Spiel. Also es war wirklich Glücksgefühle hoch 10 und das 1-0 war ein wunderschönes Tor und war natürlich auch schon, die Stimmung in der Kurve vorher war schon überragend nach der Choreo, also schon diese Choreo mit der Melodie, die da dann lief und dieses Ganze, also die ganze Atmosphäre, dass man irgendwie alles so dieses Gefühl hatte, Mensch, heute geht nochmal irgendwie was. Es war irgendwie unbeschreiblich und zwar total schön.
Ja, also es ist, also ich, es ist auch wirklich, es ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Also wie perfekt kann ein VfB-Tag sein, an dem die zweite Mannschaft, was früher so, ja gut, die zweite spielt halt, dass die dritte Liga gegründet wurde, die hat 8 Jahre lang dritte Liga gespielt und es war irgendwie, ja klar, erste spielt Bundesliga, zweite spielt dritte Liga und dann sind die abgestiegen, dann sind die Nummer abgestiegen und das war irgendwie so, und jetzt spielen die wieder in der dritten Liga und das ist, alles kommt zusammen an diesem Tag. Wir reden dann auch noch über, wie gesagt, dann später über die Vizemeisterschaft und wir haben ja schon vorhin jetzt über die Nationalspieler geredet. Einfach nur beeindruckend. Leveling schoss dann in der 35 Minute noch an die Latte und irgendwann wird es auch so ein bisschen Scheibenschießen, fand ich, weil der VfB, glaube ich, Guirassy da nochmal 43 an die Latte und Nübel dürfte sich auch nochmal auszeichnen, Chris. Nübel und Ito gegen Ngumu und Weigel dann in der 40. Minute. Da dürfte er auch nochmal kurz am letzten Spieltag beweisen, warum er zu Recht für die Nationalmannschaft nominiert ist, oder?
Komplett, ja. Das war auch wieder nicht heute. Das war ja, so ein richtiges, ja, genau, Signal auch mit, vergesst es, wir schenken das nicht ab, könnt ihr voll vergessen. Es wird einfach hier munter weiter durchgespielt, durchgezogen bis zum Schluss. Und das ist auch wieder so eine Einstellungssache, die über dieses ganze Jahr, über diese ganze Saison, denke ich, sich entwickelt hat mit, ey, wir sind da und wir spielen das komplett runter und danach können wir dann gucken, was Sache ist.
Ja.
Und das einfach, ja, nicht die Ernsthaftigkeit verloren, auch wenn es schon 2-0 stand, sondern drauf dran geblieben, wach geblieben und ja, Nübel halt brutal stark und auch Ito, wie der da dazwischen geht. Ich habe zuerst gedacht, Ito hat den, aber war ja wirklich dann, musste erstmal an Ito noch vorbei und dann noch an Nübel, also keine Chance eigentlich. Deswegen ja, auch ganz stark.
Ja, also der helle Wahnsinn. Genau, dann ging es in die Pause. Und Gladbach kam, fand ich, relativ stark aus der Pause. Wir hatten es ja schon in der ersten Halbzeit ist nicht so ganz schlecht gespielt haben. Dann wechselte der VfB noch dreimal. John kam rein für Karasor, Silas für Führich, Stenzel für Leveling. Und dann in der 69. Minute wurde plötzlich bekannt, dass Hoffenheim ausgeglichen hatte durch natürlich André Kramaric. Jenny, hast du noch zu träumen gewagt, dass die Hoffenheimer das Spiel noch wirklich drehen?
Also ich hatte irgendwie so ein Gefühl, weil ich habe ja damals dieses Legendo-Tor, das uns in der letzten Sekunde vorm Abstieg gerettet hat, nicht im Stadion live erlebt. Und das war ja so ein Moment, da habe ich mir ewig dafür in Arsch bissen. Und ich habe mir so sehr gewünscht, dass ich irgendwas Ähnliches an Emotionalität in dieser Kurve nochmal erleben darf. Ja. Und wie gesagt, es war den ganzen Tag irgendwie schon dieses Gefühl, da geht irgendwie was. Und dann habe ich mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, naja, also wenn Hoffenheim das heute noch gewinnt, dann mache ich nächste Saison was sehr Verrücktes.
Der nächste Marathon.
nee, also
Triathlon.
Also es könnte vielleicht so ausarten. Also ich habe tatsächlich gesagt, ich gebe VfB-Trikot in die Hoffenheim-Kurve und singe das Partnerlied bei einem Heimspiel der TSG. Sollten TSG-Fans zuhören, bitte lasst mich ganz, wenn ich das wirklich tue. und dann ist das, also dann war das dieser Moment im Stadion. Ich habe das jetzt schon ein paar Leute erzählt, die irgendwie auch nichts von Fußball verstehen. Und das war so dieses, das hat sich wie aufgebaut wie eine Welle. Irgendwie hat das Gefühl gehabt, oh Scheiße, es ist was passiert. Und auf dem Platz lief aber überhaupt nichts. Sie haben sich irgendwie gefühlt den Ball hin und her geschoben. Und auf einmal schreit einer, in Hoffenheim ist was passiert. Und dann kam oben diese Anzeige und dann kamen so diese bange Minuten, bis dann tatsächlich dieser Spielstand kam. Und dann, ich weiß nicht mehr, was dann passiert ist. Also ich hatte Bier über mir, ich wusste nicht mehr, wohin und vorne ist. Ich hatte Freude, Tränen in den Augen. Es war so dieser Moment, oh mein Gott. Und dann war es halt so, dass man dann kurz noch gedacht hat, ob Bayern vielleicht noch nachzieht und reagiert. Und dann kam das 4-2 ja in relativ kurzer Zeitnähe dahinter und dann war eh alles zu spät. Also dann war es ja nur noch pure Emotion. Und dann noch dieses wunderschöne Silas-Tor. Also
dürften vermutlich die am lautesten bejubelten Hoffenheim-Tore ever im Stadion gewesen sein, oder? Also auch für Hoffenheim.
Auf jeden Fall. Also nicht nur im Stadion, sondern überhaupt generell.
Ja, überhaupt generell, genau.
Ja.
Es war ein Once-in-a-Lifetime-Moment für Hoffenheim.
Ja, also genau, also gerade mit dieser Welle, wir kommen ja dann, also das 2-2 war ja schon ein Erfolg, aber wir hätten ja, wie gesagt, eine Niederlage der Bayern oder braucht eine Niederlage der Bayern, aber wirklich, du hast ja, also heutzutage ist das ja halt nicht mehr so, dass du es über Stadion erfährst. Und auch früher hast du ja schon irgendwie Radio, haben die Leute ihre Radios mit ins Stadion gesteppt, aber du hast halt schon, alle haben schon mitbekommen. Alle wussten schon, dass Hoffenheim 3-2 führt dann in der 86. Minute, nachdem Jonglein dann nochmal getroffen hat, noch nach schönen Vorlage von Silas und dann dieses abnormale Solo von Silas, über das wir gleich noch sprechen.
Was da auch geil war beim 4-2, sorry, wenn ich da reingrätsche, ich nehme an, das Sportstudio oder Sportschau, ich weiß es nicht, aber da kam dann dieser Moment vom 4-2 auch nochmal gezeigt. Was da total witzig war, ist, dass da einige VfB-Spieler überhaupt nicht gecheckt haben, was abgeht. Ja. Also es war erst total irritiert und dann hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber auf jeden Fall einer auch die Arme in die Luft gerissen.
Also das war Dennis Undaff.
Das ist ein absolut witziger Moment, das irgendwie im Stadion habe ich es gar nicht so gesehen, aber da das im Fernsehen dann nochmal oder auf YouTube beziehungsweise nochmal zu sehen, das war schon ziemlich lustig irgendwie. Wir sind Zweiter.
Ja, und das war Undaff mit ich kann Bock mehr zu spielen. Mir passt, für mich passt das so.
Das war einfach so, dass du das in der Kurve hast, das gar nicht mehr mitkriegt, weil da eh irgendwie dann 2 Minuten alles drunter und drüber ging. Also ich habe keinen Spieler mehr auf dem Feld überhaupt gesehen. Also es war schon wild, ne?
Ja, und vor allem, also ich glaube, Undaff hat dann auch nochmal gesagt, dass er dann irgendwie, der war völlig neben sich, als er das mitbekommen hat, der ist nur rumgelaufen, wie falsch gehört, hat er, glaube ich, selber gesagt, weil er einfach nur so wollte, dass das Spiel zu Ende ist. Und wie das dann schon, wie dann die Leute schon, das wusste ja eigentlich jeder schon, und es hat einfach nur jeder drauf gewartet, dass diese Bestätigung auf der Anzeigetafel kommt, um komplett zu eskalieren, und das war halt so geil, ja. Das ist halt so, also und da kulminierte wirklich dieses, wie perfekt kann der VfB-Tag sein. Du führst 4-0, das musst du ja auch mal reinziehen. Es ist nicht wie, dass der VfB das irgendwie locker flockig irgendwie mit 1-0 und dann irgendwie Ball hin und her schieben. Wir haben immer noch 4 Tore gemacht, obwohl wir uns den Ball hin und her geschoben haben. Also Wir haben 4-0 gewonnen. So ein Spiel, wo das wir ja auch gewinnen mussten, um irgendwie Zweiter noch zu werden. Und dann kommen halt diese Nachrichten über die Anzeigetafel und das war, wie gesagt, 4:0 von Sie, das ist in der 83. Minute, da war ich ironischerweise gerade auf Toilette und hab mir dann gedacht, ich dachte so, ich gehe jetzt schiffen, weil nachher will ich alles miterleben, was passiert. Und dann gehe ich runter, gehe ich weg und komme wieder und alle so um mich rum, boah ey, was für ein Hammer-Tor. Ich so, toll. Toll, das geilste Tor, was er ever geschossen hat. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Wir müssen vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Der holt sich den Ball hinten und zieht ein Tripling an. Das habe ich schon ihm wann ist er da, 2019? Habe ich in den 5 Jahren von ihm noch nicht gesehen. Und kommt noch an den Ball und das war nur der pure Wille, Chris, oder? Wie er den dann am Ende reinmacht. Der wollte dieses Tor so hart.
Das ja. Komplett, also komplett, wie Silas da aufgezogen hat, wie er das gemacht hat und dann. Normalerweise kennst du von Silas, der rennt dann an der Auslinie irgendwo vielleicht ran. Also mitten auf dem Feld, also genau einfach mal mitten durch. Brutal gut. Und dann auch hinten raus, wo du denkst, okay, jetzt hat er dann noch vertändelt. Schade eigentlich, sah ganz gut aus. Und dann kommt er da trotzdem noch ran. Und der Winkel, also hä? Ich habe auch in der Zeitlupe 2-3 Mal nochmal angeguckt. Ich so, hey, was für einen Winkel haut der diesen Ball da rein? Das war komplette Willensleistung und das ist, man muss sagen, er hat das 3-0 ja aufgelegt und da möchte ich ganz kurz nochmal Jong auch hervorheben, der kommt richtig ins Rollen jetzt oder kam jetzt richtig hinten raus noch ins Rollen mit seinen Toren und das ist das, was ich so unglaublich wertvoll finde, weil ich glaube, an dem werden wir noch richtig Spaß haben in der nächsten Saison und deswegen, die Kombination hat ja auch schon gut funktioniert jetzt zum wiederholten Male, also es scheint ein Heimspiel Kombo zu sein, Silas und Jong. Aber dieses Ding von Silas, ey, das Tor des Monats ist auf jeden Fall drin.
Aber auch das Tor von Jong, der steht da einfach maximal perfekt, ja. Und auch wie sie das Tor herausgespielt haben, ich weiß gar nicht, ich kann jetzt nicht genau sagen, wer da die Vorlage gegeben hat.
Weil Silas.
Silas. War jetzt in der Kurve einfach, hat man sehr, sehr wenig gesehen. Und ich habe mir die Tore mal anguckt, nochmal in der Verlängerung, in der Wiederholung, das Wort hat mir gefehlt. Aber wirklich richtig stark. Und da steht eben nicht irgendeine Mannschaft, die jetzt, keine Ahnung, SC Freiburg ist und bei der es um nichts mehr geht, sondern da steht halt Gladbach, wo wir vor 2 Jahren noch gezittert haben, wenn die bei uns gespielt haben und wir, keine Ahnung, auswärts bei denen die scheiß Scooter-Melodie 5-mal gehört haben an einem verregneten Mittwochabend und danach dann mehr oder minder der Abstieg besiegelt war. Und das ist halt einfach schon komplett irre. Also, muss man so sagen.
Ja, und also sieh das, also, krasses Tor. Ja, und dann Gerassi hat noch seine Auswechslung bekommen in 85. Minute. Und Dennis Undorf sollte man, glaube ich, bei dem Tor von Jong auch noch hervorheben, der den Ball auf rechts behauptet und dann Silas auf die Reise schickt. Dann stand es 3-2 für Hoffenheim, dann 4-2 für Hoffenheim und dann hat eigentlich jeder noch auf den Abpfiff gewartet. Chris, wie ging's dir nach dem Abpfiff?
Ich hab's ja zu Hause sehen können dürfen und ich habe das versucht so aufzusaugen wie noch was. Es war einfach unglaublich. Ich hatte wirklich zu Hause schon Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, im Stadion wäre wahrscheinlich meine Stimme dann endgültig wieder hinüber gewesen. Es war so schön, diese Bilder zu sehen auch, wie die sich gefreut haben, wie die genau wussten, was Sache ist, wie die ausgetickt sind teilweise, wie das ganze Stadion gekocht hat. Das war eigentlich war es fast, als ob sie gerade Meister geworden wären.
Ja.
Ich glaube, der perfekte Tag wäre gewesen, wenn es während den 90 Minuten gehießen hätte. Ja, übrigens, Leverkusen hat irgendwelche Spieler eingesetzt, die keine Lizenz hatten. Deswegen werden Leverkusener Spiele alle irgendwie annulliert oder so. Das, ich meine, ja gut, da hätten uns 2 Punkte gefehlt.
Ich wollte gerade sagen, hätten sie auch 2 Punkte gefehlt.
Ja.
alle für den Gegner gewertet, aber dann hätten die Bayern auch mehr Punkte. Also ist es schwierig. Ja,
ist schwierig. Aber das heißt, es war einfach da schon von außen, das so zu sehen, war unglaublich. Ich fand es auch gut, dass das Sky dann doch noch ein Stückchen drauf geblieben ist, obwohl sie dann schnell hier mit Interviews, aber wen wolltest du groß interviewen, außer Dennis Undorf, der dann sagt, ja, vielleicht entschuldigen Sie jetzt mal alle bei mir. Der Typ ist einfach so Gold wert, das ist so unglaublich. Kompletter Wahnsinn.
Ja.
Also dieser ganze Nachmittag, kompletter Fußballwahnsinn. Das war Hashtag VfB sein in seiner reinsten Form.
Ja, und zwar in der positiven Form. Ja. Jenny, du warst ja in der Kurve. Wir
Ja.
waren, der Tom und ich standen sozusagen neben der Kurve in der im Block 16. Beschreib mal, wie ging es in der Kurve ab nach dem
Also,
Abpfiff?
ich stehe ja auch relativ weit außer, also nicht direkt in der Mitte oder so. Also, es ging schon währenddessen relativ gut ab. Also, wie gesagt, ich glaube, der krasseste Moment war für die komplette Kurve einfach der, als dieses 3-3-2 fiel in Hoffenheim. Aber nach Abpfiff war es einfach auch pure Emotion und also man konnte es auch kaum mehr fassen. Ich fand es dann tatsächlich so ein bisschen schade, also es hat so ein bisschen abgeflacht, weil die ja dann ewig irgendwie da vor der Ehrentribüne da stande und Laser da dann irgendwas noch versucht hat, irgendwie Menschen zu interviewen und dann ging es ja eine Weile, bis sie dann durchkamen zur Ehrenrunde und dann ist es aber schon nochmal, hast du gemerkt, ist jetzt schon nochmal richtig Party-Feeling da. Es war schon emotional, ja, also das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich habe mir irgendwie so ein bisschen von dieser Stadionshow und DJ und was auch immer da noch gemacht wurde nach Abpfiff, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ja, also da war irgendwie, ja, nicht so, also es war dann irgendwie ganz kurz so ein bisschen ein Bruch für mich. Also so habe ich es zumindest empfunden, bis sie dann
Ich
vor der
glaube,
Kurve standen. Weiß nicht, wie es euch da ging.
ja, ähnlich, und ich glaube, die purere Option war fast dann, nicht Option, die purere Emotion, sorry, wollte ich sagen, war eigentlich bei dem, beim Bayern-Heimspiel, finde ich, wo dann klar war, dass wir wirklich Champions League
Ja.
kicken. Und dann Hoeneß auf dem Zaun und so weiter. Das war eigentlich das Gefühl, naja, das geilere Erlebnis, klingt so komisch, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
Ja,
Also das war
das
irgendwie
war jetzt alles ein bisschen
purer.
geplanter.
Genau, und da war es dann halt geplant und ich habe diesen Bruch auch wahrgenommen irgendwie. Also es war dann irgendwie ein bisschen strange. Dann kam ja noch Afrop und Max Herre. Die Mannschaft hat ein bisschen gedjayed. Es gab irgendwie nochmal ein Erinnerungsfoto gefühlt von der Mannschaft mit dem Banner und so. Aber irgendwie, es war, weiß ich nicht, komisch irgendwie. Also es
Ja.
war so.
Also Platzsturm wäre emotionaler gewesen, auch wenn man das eigentlich nicht laut sagen darf.
Ja, aber das wäre, hätte ich auch übertrieben gefunden.
Ja,
Also.
und wäre auch einfach dumm gewesen, ja. Also weil dann wäre ja, die wären nicht mehr vor die Kurve kommen und das hätte auch irgendwie dann, ja,
Na.
es wäre blöd gewesen. Also das auf jeden Fall. Was natürlich legendär war, als Angelo Stiller und Dennis Undaf dann Ti Amo angestimmt haben und die ganze Kurve Ti Amo gesungen hat, werden wir wahrscheinlich auch in der Form nicht mehr so häufig erleben. Also das fand ich dann schon sehr witzig, aber
Also
ja.
man soll es auch nicht schlecht reden. Also ich meine, es war schon cool, es war halt, ich
Ja.
fand ein bisschen weirder Bruch, aber trotzdem war es einfach geil. Dann auch die Jungs auf dem Zaun
Ja.
nübeln, wie er nach Bier verlangt und so. Es war schon irgendwie
So.
witzig anzugucken, auf jeden Fall.
Voll, ja. Das finde ich sowieso geil. Also am Ende waren ja Anton auf jeden Fall auf dem Zaun, was ich aber als, also generell, dass Spieler auf dem Zaun sind. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, jetzt neulich, dass Hoeneß auf dem Zaun schon ein Novum ist, weil ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal überhaupt irgendwer auf dem Vorsängerpodest stand bei uns. Ich habe auch beim Augsburg-Spiel noch jemanden gefragt, der auch schon lange zum VfB geht, und der kann sich auch nicht erinnern, dass mal irgendjemand auf dem Zaun stand. Also, in der Kurve, ja, zum Support zusätzlich zu sagen, also dass sich Leute in den Gästeblock gestellt haben. Ich glaube, Panik hat das mal gemacht. Aber dass Leute wirklich auf den Zaun aufs Vorsängerpodest gehen, das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Und dann Hoeneß war schon klar, was hat er schon angekündigt. Und dann hast du aber Anton als Kapitän, klar, Guirassy zwischendurch als Topstürmer. Du hast aber auch zum einen Undav, klar, ja, als Rampensau, aber auch als halt ein Leihspieler, ja. Also der ist jetzt eine Saison da und hat sich sozusagen schon so sehr in unsere Herzen gespielt, dass er die Dings kann, auf dem Zaun kann, und Nübel, was ich besonders krass fand. Ja, also Nübel, der ist ja voll abgegangen. Da glaubst du nicht, dass der eigentlich in 2 Jahren schon fest bei den Bayern eingeplant ist. Also klar, das ist alles Profifußball und dauert noch, aber das fand ich irgendwie so, also Nübel fand ich am beeindruckendsten, weil der wirkt auch immer so kontrolliert und der ging ja wirklich voll ab, auch dann mit seinem Bier und so. Und ich fand es einfach nur, ja, wir haben es auch selbst von der Seite beobachtet. Und ja, es war dann teilweise sehr kontrolliert. Ich weiß auch nicht, wer DJ Shovi ist. Ich kannte den vorher nicht.
Wow.
Oh, habe ich jetzt
Oh. Nein, nein, alles gut, alles gut.
Also.
Da, aber sagt es nicht zu laut.
Okay. Psst.
Aber.
Schalte den auch noch zu Lennart zur Verteidigung. Also.
Ja, das ist
Also
schon okay.
Max Herre und Afob kenne ich natürlich, aber ihn kann ich jetzt
Ja.
nicht. Aber ihr könnt mich gerne aufklären.
Nein, passt schon.
Okay, gut.
Was ich jetzt aber gerade auch noch sagen wollte, ist, Undav hat mich nicht überrascht, weil der lebt das komplett. Ja. Der hat hier in Stuttgart den Schritt gemacht, den er unbedingt machen wollte in seiner Karriere, wie sein Plan dann noch war. Und ich glaube, bei Nübel war es vielleicht auch ein Stück weit Schadenfreude. Das sage ich jetzt mal ganz provokant, weil am Ende steht er vor den Bayern und vor Manuel Neuer. Deswegen, aber hat mich einfach gefreut, dass die das rauslassen können, dass die da auch Bock drauf hatten, einfach. Das hast du gesehen, das war für mich nicht gestellt, war nichts gespielt oder irgendwie, wirkt ja auch nicht aufgesetzt zu keinem Punkt. Auch, dass das hier an Sebastian Hoeneß nochmal das Mikro nimmt und sagt, wir spielen Champions League, verdammte Scheiße.
Ja.
Das ist auch so, okay, ja, wir so langsam realisieren wir es alle, was da gerade abgeht. Das ist einfach,
Und man muss ja auch tatsächlich sagen, zu deiner Theorie, Chris, bezüglich Nübel und Neuer, also diese Tore von Hoffenheim, so schön sie ja waren, aber das waren ja, glaube ich, schon zwei ganz schöne Neuer-Schnitzer. Also muss man ja sich vielleicht schon die Frage stellen, auch wenn das jetzt sehr, sehr ketzerisch wird, ob er für die EM der Torwart unsere Wahl ist. Aber
das habe ich mir auch gedacht, als ich später die Zusammenfassung gesehen habe. Genau das habe ich mir auch gedacht, ja. Vielleicht doch den Nübel. Nübel. also es war auf jeden Fall, also ich habe es ja vorhin gesagt, also auch nach Abpfiff, auch wenn da dieser Bruch drin war, diese Glückseligkeit, und ich überlege gerade, also Köln war auch geil, aber da war es mehr so explosiv und dann war es auch schnell wieder durch, weil du ja im letzten Endes auch nur in Anführungsstrichen den Klassenerhalt geschafft hattest, womit du in der 88. Minute noch nicht gerechnet oder 87. Minute noch nicht gerechnet hattest. Also mich hat schon mehr an 2007 erinnert, nur halt ohne Titel. Tom, ging es dir ähnlich? Oder woran hat dich, womit würdest du das vergleichen, diese Momente auch nach dem Abpfiff oder die halbe Stunde, die wir da noch darum gechillt haben?
Gute Frage. Also es war schon vergleichbar zu 2007, aber irgendwie auch nicht so richtig. Mhm. Also irgendwie fehlt dann doch der Titel. Ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen... Also ja, Vizemeister ist geil, die besten zwei Mannschaften oben auf jeden Fall, aber es ist halt kein Titel, aber gefühlt haben wir es gefeiert, als wäre es einer, was jetzt per se nicht schlecht ist oder so, aber ich meine, es ist auch nur in ganz riesig großen Anführungsstrichen Vizemeisterschaft, oder? Mhm. Aber ich glaube, da trifft es dann wieder der Spruch nach all der Scheiße, also ich glaube, die ganze Kurve, die ganzen Fans, alle sind durchaus durch richtig bescheidene Zeiten gegangen. Und ich glaube, das war schon dann durchaus der Peak am Wochenende, finde ich. Ich glaube, so würde ich es am besten beschreiben.
Ja.
Ja. Also klar, kein Titel, aber ich finde jetzt den Titel an sich auch einfach nicht so wichtig. Du hast einfach eine herausragende Saison gespielt und das so einfach. Ich nehme immer wieder dieses Wort irrational in den Mund, weil es sich für mich einfach so anfühlt. Also ich bin auch, als wir zu dem Spiel sind, ich habe irgendwie 500 Mal, glaube ich, erwähnt, stell dich vor, letztes Jahr standen wir hier und haben gegen Hoffenheim, by the way, mageres 1-1 geholt, wusste nicht so richtig, ob Fisch, ob Fleisch, ob wir uns jetzt über Relegation freuen oder ob man sage, hey, wären wir lieber direkt abgestiegen, und dieses Jahr stehen wir einfach auf Platz 2, dank Hoffenheim, by the way, was ja auch wieder so ein bisschen History Repeating ist, und musste uns eigentlich die ganze Saison keine Gedanken machen darüber, ob wir jetzt irgendwie im Abstiegskampf hängen. Und das ist halt einfach so ein Win und auch diese mehr Identifikation, also dass man sich irgendwie mal nicht vor seiner Arbeitskollege dahingehend rechtfertigen muss, dass der VfB jetzt schon wieder verloren hat, sondern dass mir ein Bayern-Fan nach dem Spiel schreibt, Mensch, ich gönn's euch, ihr habt die bessere Saison gespielt. Ist mir auch so noch nie passiert, ja. Aber ich glaube, das ist einfach auch ganz arg viel wert, und das wiegt, glaube ich, mehr als jeder Titel und ist einfach extrem versöhnlich.
Ich meine, zu dir, Lenny, habe ich es vor Anpfiff ja auch gesagt, eigentlich ist mir scheißegal, was heute passiert. Und das ist eigentlich das Schönste aller Gefühle. Letzter Spieltag, und es ist eigentlich wurscht. Mehr oder, also jetzt mal ganz übertrieben. Eigentlich war es egal. Und dass es dann trotzdem dann in die Vizemeisterschaft piekt und du gehst halt trotzdem ab wie ein Schnitzel. Und es ist trotzdem geil. Und wie es Jenny schon beschrieben hat, diese ganze Entwicklung, auch mit du verlierst Endo und so weiter und so fort vor der Saison und denkst so, ja, crap, ey, kann eigentlich nur um Platz 15 gehen, gefühlt. Und das hat dann schon krass gepiekt und ich in dem Sinne wahrscheinlich auch so von wegen Himmel und Hölle auch krasser als 07. Da war das ja, dann durchaus auch schon ein bisschen früher, nicht klar, dass wir Meister werden, aber weiß ich nicht, das war irgendwie.
Wir kamen so nicht von so ganz weit unten.
Gefühlt, also nicht von so weit unten auf alle Fälle, ja.
Ja, wir waren ja in der Vorsaison, waren wir, glaube ich, Elfter geworden am Ende unter Vierter oder so, oder Zehnter oder sowas, aber ich war nicht im Europapokal. Mhm. Und das waren aber noch die Zeiten, wo man dann schon vorher regelmäßig Europapokal gespielt hat, 2003 schon Champions League gespielt hat, 2001 wären wir zwar fast abgestiegen, aber das war, man kam nicht von so ganz tief unten. Ja, und dann, dass der VfB dann auch mal wieder oben mitspielt, 2006, 2007, hat jetzt auch niemanden so wirklich überrascht. Und irgendwann wurde halt klar, okay, das könnte halt wirklich um den Titel gehen. Und dieses Jahr war es halt einfach so, du hast dich einfach komplett nach oben katapultiert und du hast, was ist halt auch das Geile, du hast ja wirklich, also wir wären ja auch mit dem dritten Platz super happy gewesen, scheiß auf den Supercup, ja. Aber die Mannschaft hat wirklich noch das, wir haben wirklich noch das Maximale, was angesichts der Leverkusener Dominanz in dieser Saison drin war, das Maximale rausgeholt. Ja, klar, du hättest manche Spiele nicht verlieren müssen, aber das gehört halt dazu, das passiert. Aber von dem, was du erreichen konntest in der Liga, Pokal war halt doof, dass du gegen Leverkusen gelost worden wärst, mit ein bisschen Losglück würden wir es am Samstag noch ein Spiel gegen Leverkusen bestreiten. Also das hast du in der Liga das Maximum rausgeholt und das ist einfach geil, ja. Und es ist einfach geil, dass du Zweiter werden konntest, das hast du erreicht. Und das macht einfach Spaß, ja, weil du, ja, es gibt einfach, es ist einfach fast, das ist eigentlich perfekt, ja. Also weil niemand von uns hat damit gerechnet, dass wir Meister werden. Also das ist wirklich fernab jeglicher Vorstellungskraft gewesen, vor allem ja, wie natürlich der zweite Platz auch. Und deswegen, ja, also klar ist es schade, dass die beste, statistisch beste Saison des VfB ohne Titel enden wird, geendet ist. Aber auch der Scheiß drauf. Also in dem Moment war mir das völlig egal, weil, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt wieder zum Ende bringe, den Satz.
Ich kann dir helfen, weil es gibt ja noch andere Vereine, die dieses Jahr Korn-Titel geholt haben.
Und die jetzt auch, also sollte Leverkusen jetzt am Samstag den Pokal gewinnen, haben wir dieses Jahr mehr Titelchancen als der FC Bayern. Ja, ohne Witz, es ist wirklich so. Und es ist, Wahnsinn. Wir kommen gleich noch auf das, was jetzt noch folgt in nächster Zeit. Was gibt's noch zu dem Tag zu sagen? Der Tom und ich sind dann irgendwann, deswegen hat es leider auch mit dem Treffen nicht mehr geklappt, der Tom und ich sind dann irgendwann noch Bad Kansch ins Gottlieb ins in die ins Café von Marco Schumacher gegangen, wo wir einen Sekt zu uns genommen haben, der uns komplett den Rest gegeben hat, Tom.
Ja, gut, dass wir dann irgendwie noch nach Hause gekommen sind.
Ja.
Aber ich will dazu bitte Dennis Undacht zitieren und er hat damit recht. Ich trinke keinen Sekt. Und
ich hab's auch gesehen. Aber der war, also Marco, wenn du zuhörst, der Sekt, der war aber gut. Also ich fand, vielleicht lag es auch nur
daran, dass
der war richtig gut. Ich trinke normalerweise auch keinen Sekt, der war richtig gut.
Ja gut, war ein Kessler, ich meine, hey.
Ich trinke keinen Sekt.
Ich glaube, der hat einfach auch noch, vielleicht waren Bayern-Tränen drin, deswegen.
Das kann sein, deswegen schmeckt der so süß. Chris, wie hast du den restlichen Abend noch begangen? Hast du noch was gemacht oder hast du dich ausgerührt?
Tatsächlich habe ich auch diese Nacht dann irgendwann ab, glaube 2 Uhr, 2.30 Uhr auf der Matratze auf dem Boden von meiner Tochter verbracht, weil die gerade so eine Phase dann durchmacht mit ich schlafe nur bestimmte Stunden.
Ist immer
recht sehr spannend. Aber trotz allem ein ultra breites Grinsen gehabt. Ich war erst am Dienstag wieder arbeiten und hatte da immer noch dieses Grinsen, vor allem, weil ich habe halt auch ein paar Bayern-Fans als Kollegen. Mhm. Der eine hat sich übrigens hat gemeint, er hat jetzt eine E-Mail geschrieben an den Uli und hat geschrieben, Dads mache als Trainer. Also würde ich ihm wünschen. Und deswegen ist es ein Zustand, der bis zum heutigen Tag immer noch so anhält.
Ja, bei mir auch. Also selbst drei Tage jetzt, vier Tage, was haben wir jetzt Mittwoch? Vier, fünf Tage danach. Geht mir ähnlich, Jenny. Wie ging dein Abend noch weiter am Samstag?
Ja, also wir sind relativ früh nach Hause gefahren dann tatsächlich und sind auch voll gut auch durchgekommen verkehrstechnisch. Und ja, wir haben dann quasi noch zu Hause, mein Bruder, den hat es auch erwischt gehabt, deshalb war mein Papa beim Spiel dabei und haben dann zu Hause noch meine Oma VfB-Lieder vorgesungen, die zum Abendessen da war. Und ich habe dann noch eine Nachricht an meinen Chef geschickt mit einem netten Selfie aus der Kurve und habe geschrieben, weil der ist Hoffenheimer oder Hoffenheim-Fan. Und habe dann geschrieben, viele Grüße und vielen lieben Dank. Und dann kam nur zurück, ja, haben wir doch gern gemacht. Und ich bin dann auch sehr, sehr glückselig nach Hause und zufrieden ins Bett und am nächsten Tag einfach auch mit Dauergrinse aufgewacht und wollte mir auch von nichts und niemand die Stimmung verderben lassen. Und ich glaube, es geht auch noch ein bisschen so weiter, wenn ich einfach immer wieder an diesen Moment mit diesem 3-2 denke.
Ja, also das war wirklich Hammer. Ich hätte vor einem Jahr, als wir hier saßen und uns über eine gelungene Relegation gefreut haben, mir war schon klar, dass der VfB vielleicht irgendwann mal wieder weniger scheiße spielt, als das die letzten 10 Jahre getan hat, aber dass wir innerhalb von einem Jahr in so einen Zustand der reinen Glückseligkeit kommen, das hätte ich mir nicht. Und die ganze Saison war ja schon geil. Aber also das war, dieser Bayern-Sieg war schon geil. Also der Sieg gegen die Bayern und jetzt dieser letzte Spieltag, das war einfach nochmal so diese Kirsche auf der Sahne, auf der Krone sozusagen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Wahnsinniger Tag und ja, einfach, dass der VfB jetzt überall mit dem Zusatz Vizemeister versehen wird. Ja, das ist einfach, also es ist einfach schön. Ja, das ist klar, das ist kein Titel. In Leverkusen freut man sich, dass man das dieses Jahr endlich mal diesen Titel abgelegt hat. Und die Dortmund hätten ihn auch gerne letzte Saison vermieden. Aber es ist einfach so schön.
Was einfach so ein bisschen schade ist, dass dieses Ganze, also dass ja diese wahnsinnige Saison, die wir gespielt haben, einfach vor dieser riesen Leistung, die auch Leverkusen gemacht hat, untergeht. Ne? Und aber gleichzeitig auch vor diesem Thema, oh Gott, der Niedergang des großen FC Bayerns auch völlig untergeht. Also wir sind halt irgendwie eine VfB, ja, die sind halt Zweiter oder so, aber habe ich so das Gefühl, gerade so medial wird es jetzt nicht so wahnsinnig wertgeschätzt in gewisser Art und Weise, siehe Doppelpass von Sonntag.
Ja, das gucke ich gerne. Ja, das meine ich auch, ne, weil Bayern, so dilettantisch, wie die sich anstellen mit der Trainersuche Leverkusen, was wahrscheinlich immer noch, das ist immer noch 2-0 hinten liegt, aber wahrscheinlich das Spiel am Ende gedreht haben wird, das gegen Bergamo. Aber ist mir scheißegal. Ich gucke auf die Tabelle und denke mir, geil, ey. Also nicht nur, dass wir nächste Saison Champions League spielen, wir sind Zweiter. Wir sind die zweitbeste Mannschaft. Ich lasse mir davon nicht die Stimmung verderben, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Gut, wir können mal gucken, was die Zuhörer und Hörer zum Spiel gesagt haben. Der Ed Fleikadreher sagt zum Spiel easy peasy. Der RST sagt einfach nur souverän und genial. Also es war ja, um das zum Spiel zurückzukommen, wirklich am Ende sehr souverän. Spiegelbild der Saison und der FW 1893 schreibt, der letzte Spieltag als Geschichte würde vom Verlag als zu weit hergeholt abgelehnt werden. Als Bild den Weg in die Ausstellung schaffen. Was? Klarer Sieg zum Abschluss, Traumtor Silas, Tore 27-28 Gerassi, muss man auch nochmal festhalten, 28 Tore. Kurz vor Schluss noch Vizemeister, Krönung der Saison mit Champions League und 5x EM, haben wir schon drüber gesprochen. Und der CC 1893 sagt bei Twitter, die alte Brudler sagt, eu zwei Rekorde mehr hättest schon sei kenne. Also auch das muss man immer nochmal aufarbeiten, wie viele Rekorde der VfB gebrochen hat. Absolut wahnsinnig. Gibt es noch irgendwas, was ihr zum Samstag sagen wollt, bevor wir es mal zufriedenzustellen nach vorne blicken?
Wir müssen alles tun, damit wir Dennis Undaff behalten. Ja.
Also ich möchte einfach noch mal so ein bisschen über Sebastian Höhne sprechen, weil ich einfach finde, dass das eine riesen Leistung ist, einfach aus. Du verlierst deine komplette Leistungsträger kurz vor Saisonbeginn und hast eine Mannschaft zur Verfügung, wo, sagen wir mal so, jetzt nicht unbedingt irgendwelche große Stars dabei sind, sondern gefühlt Spieler, die sich auch als Wundertüte entwickeln könnten. Und du entwickelst einen Maxi Mittelstädt, einen Chris Führig, einen Dennis Undaff, und einen Alexander Nübel mal kurz zu Nationalspielern. Mein Waldemar Anton war auch schon immer gut, aber hat, finde ich, unter Sebastian Hoeneß schon auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Und du hast im Endeffekt einen Hühnerhaufe. Ich habe das letztes Jahr irgendwann nach der Relegation auf Twitter geschrieben, zu einer Mannschaft geformt. Und damit meine ich eine Mannschaft, die auch eine gewisse mentale Einstellung mitbringt, also die nicht aufgibt, die füreinander kämpfen, wo du einen gewissen Teamgeist spürst. Und das finde ich einfach eine grandiose Trainerleistung oder eine grandiose Leistung eben auch vom Trainerteam. Ich weiß nicht, ob das Hoeneß allein ist, da spielt natürlich auch ganz viel anderes mit rein. Aber das auch, sagen wir mal, sportpsychologisch zu schaffen, die dahin zu bringen und einfach auch diese Spielerentwicklung. Ich habe auch schon gesagt, ein Chris Führich, da wäre ich mir gar nicht sicher, ob der unter einem Bruno Labbadia nicht vielleicht irgendwie bei einem Zweitligaverein gelandet wäre, wenn da nicht jemand da gewesen wäre, der sein Potenzial gesehen hätte und ihn entwickelt hätte. Und Maxi Mittelstädt war ja mehr oder minder auch schon irgendwie so ein bisschen abgeschrieben, ja. Und das finde ich einfach grandios. Und deshalb hoffe ich, klar, natürlich, dass wir einen Großteil von der Mannschaft so beieinander halten können, wie sie sind. Aber ich hoffe vor allem, dass uns irgendwie Sebastian Hoeneß lang erhalten bleibt und wir uns nicht wieder durch irgendwelche seltsame Internas und wir schlagen uns gegenseitig im Vorstand die Köpfe ein und machen ständig irgendwelche Stellungnahmen zu irgendwelche wirre Dinge, das Ganze irgendwie kaputt machen. Also das fände ich extrem schade.
Ja, also das, also Hoeneß sollte man auf jeden Fall auch noch würdigen, weil der es einfach geschafft hat. Ich meine, das Potenzial war immer zu einem gewissen Punkt da in der Mannschaft. Das wurde halt nie abgerufen, das wurde nie gehoben. Und der hat die Mannschaft wirklich auf eine Art und Weise ja angezündet, sozusagen, dass du halt wirklich diese krassen Entwicklungsschritte hast. Also Mittelstädt ist ein gutes Beispiel. Mio auch beispielsweise, der ja auch viel immer, gut, der hatte auch immer Verletzungsprobleme, mal der auch viel unterm Radar lief. Klar machen die irgendwann, machen das Spiel auch, entwickeln sich irgendwann weiter, aber es muss halt auch jemand da sein, der das triggert, der das Potenzial wirklich hervorruft aus den Spielern, auch den Maxi Mittelstädt, ne, der halt irgendwie abgestiegen ist mit der Hertha, und dann plötzlich ist der Nationalspieler, ja, es ist, also, und da fragst du dich, wo kommt das her, warum haben die das bei der Hertha nicht geschafft, den zum Nationalspieler zu formen, und ja, da kommt halt ganz viel zusammen, und unter anderem natürlich auch ein Trainer wie Sebastian Hoeneß, der uns hoffentlich zumindest das noch eine Saison erhalten bleibt, und das ist natürlich jetzt die große Herausforderung, jetzt die richtigen und kluge Entscheidungen zu treffen. Ich bin da, wir haben ja schon über die Transfers gesprochen, die ersten drei. Ich bin da relativ guter Dinge, dass wir nicht wieder einen Yildiz Reiberstöck oder einen Ciprian Marica verpflichten in der 2024er Version. Ich glaube auch nicht, dass wir nächste Saison wieder Vizemeister werden, aber dass wir zumindest nicht wieder komplett unten reinrauschen und dass das wirklich nur mal so eine super Saison war und jetzt wieder 10 Jahre Scheiße folgen. Und dann erst wieder auf die Reise geht, das wäre schon einfach schön, wenn da wieder so eine gewisse Normalität einkehrt, dass der VfB der Bundesliga spielt. Und zwar mindestens irgendwo im Mittelfeld. Und unterem Mittelfeld meinetwegen, aber halt nicht in den Abstiegsrängen. Das wünsche ich mir einfach für die Zukunft. Habt ihr sonst noch was zu dem Spiel, bevor wir jetzt wirklich dann gleich auf die Lage nach Saisonende und vor der Sommerpause blicken? Ich höre Schweigen, ich höre nichts. Auf die Hörerfragen kommen wir gleich noch, die wir bekommen haben, weil die richten sich natürlich auf die Zukunft. Also, wir blicken nochmal auf die Tabelle. VfB ist Vizemeister, wie wir bereits dargelegt haben. Der VfB hat unglaubliche 73 Punkte geholt. 3 Punkte mehr als bei der Meisterschaft 2007. 73 Punkte. Ich meine, das ist nicht so überraschend, weil wir letzte Woche hatten wir 70. Da sind wir schon schier ausgetickt, jetzt haben wir 73. Aber ich muss das nochmal fest, wir haben die letzten Saisons jeweils 33 geholt. Jetzt haben wir in einer Saison so viele Punkte geholt und so viele Spiele auch gewonnen wie in den letzten beiden Jahren zusammen. Das ist absolut, das ist 73 Punkte.
Wenn man es so sieht, ist es echt abgefahren.
Mir fehlen absolut die Worte. Also 73 Punkte. Ich hätte nicht gedacht, dass 70 Punkte war klar, dann, da war aber Meisterschaften, ist irgendwie auch egal, wie viele Punkte sind, Hauptsache in dem Jahr als Schalke. Damals, aber diese 73 Punkte, das ist so absurd, dass dass du so viel Punkte hast, dass du 22 Siege waren es am Ende, ne? Oder waren es 23 sogar? Die 23. Siege, oder? Ich komme schon ganz durcheinander. Egal. Auf jeden Fall, so viele Siege, so viele Punkte, es ist, ich glaube, es waren 23 Siege, weil wir hatten letzte Woche 22 Siege, wo ich schon gesagt habe, das ist 2/3 der Spiele, Saisonspiele schon gewonnen. Absolut Hammer. 78 Tore hat der VfB am Ende geschossen. Auch das eine Marke, die man sich kaum vorstellen kann. Nach Jahren, wo wir wirklich Probleme hatten mit dem Tore schießen, 39 Gegentore. Wir müssen auch die Sieger vom Tippspiel übrigens führen. Dafür öffne ich einmal den Link zu unserem Tippspiel, dass wir in dieser Saison nicht so häufig hier runtergerattert haben, weil es ist jetzt auch nicht so spannend, hier immer nur die Namen zu nennen. Aber passenderweise hat gewonnen das Tippspiel der oder die Nutzerin Nie mehr zweite Liga mit 445 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2 landet Gründig mit 438 Punkten und Schmiedi 1893 mit 437. Ich werde euch über das Tippspiel, über Kicktipp werde ich euch kontaktieren, und wie immer haben wir uns natürlich in all dem Trubel noch keine Gedanken über Preise gemacht, aber wir werden das dann kommunizieren.
Wer ist von uns der Beste?
Oh, das muss ich noch gucken. wo bin ich denn? Ich weiß nicht, seid ihr da
alle dabei? Ich bin 16. deswegen.
Du bist 16. 421 Punkte immerhin. Du hast, ja doch. Ja, das lohnt sich halt mal, wenn man auch für den VfB tippt. In den letzten Jahren war ich immer zu schlecht, habe ich immer zu schlecht getippt. Prinz Poldi, der hat die letzten Jahre immer abgeräumt, ist nur auf Platz 19 gelandet. Der hat immer gegen VfB getippt, das war, glaube ich, das Problem. Und ich bin... Wo bin ich denn gelandet? Ganz weit hinten irgendwo. Glaube ich. Ich sehe mich jetzt gerade nicht, aber ja, also wie gesagt, wir werden euch kontaktieren und herzlichen Glückwunsch auch an dich, Chris, zum 16.
Dankeschön. Ja! Da kommen die wahren Experten raus, weißt du?
Ja.
Spielst du dann eigentlich Relegation, oder?
Stimmt. Ja, das mache ich noch aus mit Platznummer, wer ist letzter? 285.
Ja. So, wie geht es jetzt weiter? Die Saison ist beendet, der VfB haut jetzt vereinspolitisch die Köpfe ein. Am Samstag ist es ein Pokalfinale, und sollte Bayer Leverkusen dort den 1. FC Kaiserslautern schlagen, spielen wir am 17. August Supercup. Ich habe mich ja die letzten Jahre immer aufgeregt darüber, dass die Bayern.
Ist das nicht so zugekommen, Supercup, oder wie?
Doch. Ich weiß, nee, das ist, glaube ich, ein Vorbereitungs-. Also der Supercup, ich habe mich ja die letzten Jahre immer aufgeregt, dass sie das am ersten Pokalwochenende machen mussten. Jetzt will ich natürlich nie was Schlechtes mit dem Supercup gesagt haben. Also klar ist das ein Zirkus-Cup. Ich kann so eine Art letztes Vorbereitungsspiel.
Jetzt haben wir irgendwas.
Pokal. Es gibt Geld. Es gibt Geld. Also es gibt in der Tat nochmal ein paar Millionen Euro obendrauf. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Also für die Teilnahme.
Ich möchte trotzdem auch Kaiserslautern gewinnt.
Ja, das ist es halt. Also ich meine, Leverkusen liegt zur Stunde immer noch 0-2 im UEFA-Cup-Finale hinten, aber wir wissen ja alle, wie das endet. Also von mir aus auch gerne. Ja, von mir aus auch gerne laut. Bitte?
Wer pfeift das Ganze denn? Sollen wir mal anrufen?
Nicht Felix Zweier. Aber von mir aus darf natürlich auch gerne Lautern den Pokal holen. Grüße in die Pfalz an der Stelle.
Und dann spielt's Lautern, oder was? Oder?
Dann spielt Lautern, ja. Und dann spielt vor allem Lautern Europa League. Also sollte es so kommen, wie wir es alle erwarten, ist mir der Supercup immer noch relativ egal, aber ein bisschen geil ist es schon, muss ich sagen.
Ja, also, Claudern wird euch jetzt wohl hier den Pokal gewinnen. Hallo? Das ist ja doch obergeil.
Also ich fände es einfach geil, zumindest so eine Schnapstrophäe noch zu gewinnen. Und wer weiß, vielleicht ist Leverkusen schlecht drauf, was weiß ich. Also ein bisschen geil finde ich schon, muss ich sagen.
Ich wollte jetzt schon auf den Moment, was Dennis Undach dazu sagt, wenn wir die Gewinner.
Also ich habe schon so ein bisschen...
Das wirklich große Problem ist jetzt das gleiche wie mit den Nationalspielen. Weil Nationalmannschaft hat uns auch, ich glaube, also mich, wie gesagt, überhaupt nicht gejuckt die letzten Jahre. Und jetzt habe ich richtig Bock auf die EM.
Ich glaube.
Ja, gut. Vielleicht kommt es ja noch. Aber jetzt plötzlich ist auch dieser Supercup interessant. Nee, also ich finde es immer noch, Supercup bleibt für mich eine absolute Quatschveranstaltung. Auch dadurch, dass dann die erste Pokalrunde auch noch verschoben wird vom VfB und was weiß ich was. Also so ein Blödquatsch. Aber Ja gut, was macht man nicht alles, um noch mehr Spiele reinzuquetschen und irgendwelche, ja, wie hast du es genannt, Fantasie-Cups, Schnapstrophäen, irgendwie sowas an den Mann zu bringen. Von dem her, wir können es leider nicht aufhalten, aber eine klare Meinung dazu haben.
Ja, ich meine, wenn wir das Ding gewinnen, dann gewinnen wir es halt. Also kann man auch nichts machen. Ja, also VfB hatte in der Tat schon einmal den Supercup gewonnen 1992 gegen den damaligen DFB-Pokalsieger Hannover. Und ja, vielleicht wiederholst du
es. Steht jetzt noch auf unseren Trikots, ne? Also das ist Wahnsinn.
Ja. Gut, also wie auch immer, also auf jeden Fall, das hätte auf jeden Fall die Relevanz, das ist das Pokalfinale am Samstag. Dann geht die Europameisterschaft am 14.06. los, läuft bis zum 14.07. Pokalauslosung ist übrigens schon am 1. Juni, also in 2 Wochen jetzt, knapp 1,5 Wochen, um 18 Uhr in der ARD am Samstag. Und je nachdem, wie es das Pokalfinale ausgeht, spielen wir entweder dann am Wochenende vom 16. bis 19. August oder am 27. bzw. 28. August. Also immerhin ist es nicht so viel später, wie das jetzt letztes Jahr gehandhabt wurde, wo die irgendwann im September oder November gespielt haben. Aber gut. Dann ist am 4. Juli Trainingsauftakt und dann gibt es eine Reihe von Testspielen, die, auch das ist, glaube ich, neu schon relativ früh feststanden, weil der VfB einfach schon super früh Planungssicherheit hatte. Am 7. Juli ist das altbekannte Jakko-Spiel beim FSV Höllenbach. Dann testet man gegen den FC Luzern, beim FC Luzern in der Schweiz. Am 20. Juli geht es in Heilbronn, wahrscheinlich deswegen in Heilbronn, weil ja noch die EM, nee, die ist dann schon rum, egal. Auf jeden Fall geht es gegen Fortuna Sittard aus den Niederlanden und dann fliegt der VfB nach Japan vom 25. Juli bis zum 2. August und spielt dort gegen Kyoto Sanga am 28. Juli und gegen Sanfrecce Hiroshima am 1. August. Und dafür, Chris, fährt der VfB nicht ins Trainingslager, sondern trainiert Stuttgart. Was hältst du davon?
Ich wage mich mal zurückzuerinnern an den Anfang dieser Saison, als wir auch im Trainingslager waren, aber auch nur 2 Tage oder so und dann da wettertechnisch eigentlich alles schief lief. Und ich sag's mal so, wenn es im Endeffekt den gleichen Effekt hat wie dieses Jahr, fahrt wegen mir immer nach Japan oder was weiß ich, dann macht kein Trainingslager. Tatsächlich finde ich es ein bisschen schwierig, muss man sehen, was da ist. Ich glaube aber zu 100%, dass Sebastian Hoeneß und sein Team genau wissen, wo sie ansetzen müssen, was sie machen müssen und welche Tasten sie drücken müssen. Also ich habe seltenst in der Vergangenheit wirklich so viel Vertrauen mal wieder in den VfB-Trainer gehabt wie aktuell. Deswegen ist es mir da gar nicht so Angst und Bange.
Ich verstehe ja nicht, was das soll mit Japan.
Ja, und ich weiß, wusste auch nicht, was das mit USA sollte. Also ich glaube jetzt nicht, dass dadurch jetzt das ist so krass, aber die DFL bezahlt es halt. Ne?
Neue Märkte.
Ja, Gott. Ich habe auch schon
ist irgendwas Podcast, Marketing, ne?
Ja. Und ich habe aber schon irgendwo in einem anderen Podcast gehört, wenn das Ito noch den Verein verlassen sollte, dann interessiert sich in Japan, glaube ich, nicht so wirklich jemand für den VfB. Ich weiß es nicht. Also,
ja, schade, mehr hätte ich vielleicht gegen Karaguchi verlängern sollen.
Ja, habe ich noch André Chase. Das letzte Testspiel findet am 10. August statt. Da ist der Gegner dann offen und muss er denn sagen, also die Mannschaft kommt dann aus Japan wieder, dass die EM läuft bis zum 14. Juli. Ich gehe mal davon aus, dass die Nationalspieler dann, je nachdem wie weit die kommen, dann noch 2 Wochen Urlaub kriegen und dass dann spätestens aber Anfang August eigentlich alle da sein sollten. Und dann hast du aber noch 3 Wochen, bis die Bundesliga losgeht, beziehungsweise 2 Wochen, bis der Pokal losgeht. Ich glaube, also ist nicht optimal, finde ich. Ich hätte in der Saison, wo es eh schon schwierig genug wird, die Erwartungen der letzten Saison irgendwie zu bestätigen und wo du Nationalspieler hast, die später zurückkommen, ist es ja noch Olympia im Sommer. Das heißt, Mio ist bei Olympia, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oder ist für Olympia nominiert und wird da auch wohl spielen und will dort Olympiasieger werden. Das heißt, er wird vielleicht auch später kommen. Also, es muss nicht Schlimmes bedeuten. Ich habe nur so ein bisschen Bauchkrummeln habe ich dabei schon. Aber auf der anderen Seite hast du dann ja irgendwann auch die Leute alle wieder beisammen. Genau. Erste Pokalrunde ist dann am 16. bis 19. August oder eben der Supercup am 17. Bundesliga startet wieder am 23. bis 25. August. Irgendwann wird es auch der Spielplan dann sicherlich bekannt gegeben. Es gibt wieder nur 15 Spieltage bis Weihnachten, das heißt 16. und 17. Spieltag sind wieder nach Weihnachten dann. Genau. Und dann wichtig natürlich am 29. August die Auslosung der Champions League. Und das erste Champions League Spiel findet dann statt am 17., 18. oder 19. September. Und wir haben zwei Hörerfragen erhalten. Zum einen, wen wünscht ihr euch in der Champions League? Jeder von euch darf einen Verein nennen, den er auf jeden Fall haben möchte. Jenny, fang an.
Also bei mir wäre es irgendwas Irisches irgendwie.
Ja, das wird schwierig. Das wird, glaube ich, irisch. Kannst Zeit nehmen, die sind so ein bisschen irisch.
Ja, ich glaube sowas in die Richtung. Ich habe das Problem ist, ich glaube, ich muss da echt passen, weil außer Real Madrid und FC Barcelona habe ich irgendwie vielleicht Arsenal oder so. Ich glaube, ich würde mir Arsenal irgendwie wünschen, weil wenn ich noch mit einem Verein sympathisiere aus der englischen Liga, dann sind es wahrscheinlich am ehesten die, weil ich da so ein bisschen Bezug dazu habe, aber Rest ist mir eigentlich egal.
Arsenal ist eingeloggt. Chris?
Das ist gemein, weil Arsenal fällt. dann nehme ich Liverpool. So.
Alles klar. Und Tom?
Ja, gute Frage, ey. So Madrid wäre schon ganz geil, aber ich glaube, Celtic müsste doch auch mit drin sein, zum
Celtic
Beispiel.
Ist
drin,
ja, Celtic ist qualifiziert. Diesen
das wäre natürlich auch mal eine nette Auswärtsfahrt.
Ja. Also ich bin ja für Bergamo. Ich glaube nicht Bergamo, Bologna.
Würde ich auch nehmen. Bologna hätte ich auch. Ich nehme alle.
Schon allein, damit ich dann erstmal auf der Fahrt dahin wandern kann, laut aufdrehen kann. Wenn du mich fragst, wohin du gehst, sag nach Bologna. Nee, also Bologna hätte ich irgendwie Bock drauf. aber ich nehme auch, will auch meine nehmen. Gut, und die zweite Frage ist vom Cristiano, der uns eine tolle Folge wünscht, auch irgendwo einen rund um den Postring-Wepper hingeklebt hat und fragt, freut ihr euch auf den Supercup? Ich glaube, die Frage haben wir schon beantwortet. Gut, dann noch ein kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne auch eine Rezension hinterlassen bei Apple Podcast oder bei Spotify könnt ihr uns bewerten. Wenn ihr uns bei YouTube jetzt gerade hört, lasst doch gerne einen Daumen für diese Folge da und abonniert uns mit der Glocke der Wohlbekannten. Genau. So, wir blicken noch auf die andere VfB-Mannschaft, denn die VfB-Frauen können noch nachziehen, aufstiegs- und titelmäßig. Die haben dieses Wochenende spielfrei gehabt, die sind weiterhin Tabellenführer mit 57 Punkten, 2 Punkte vor Sand 2. Die spielen jetzt am Sonntag gegen Waldebene Stuttgart, den Tabellenführten, und dann geht es am 2.6. 14 Uhr zum SC Sand 2, wo sich dann entscheidet, ob nach der ersten Herren oder zweiten Herren auch die erste Frauenmannschaft des VfB einen vorderen Tabellenplatz belegt, beziehungsweise einen Titel feiern kann und aufsteigen kann. Ein Titel konnte der VfB 2 feiern und der hat sogar eine Trophäe bekommen, habe ich gesehen. Wir haben schon drüber gesprochen. 2:0 gegen Hoffenheim 2, Dejan Galdi mit seinem 21. Saisontreffer und Laurin Ulrich, was ich auch sehr schön fand persönlich, dass Laurin Ulrich dann noch das 2:0 gemacht hat. Die Kickers verkacken es und werden nur Zweiter. VfB 2 ist Regionalligameister mit 65 Punkten und steigt in die dritte Liga auf. Und ist einer von zwei, dann gegebenenfalls drei zweiten Mannschaften in der dritten Liga. Tom, wie siehst du es generell mit zweiten Mannschaften in der dritten Liga und freust du dich, und falls du es nicht gut findest, freust du dich trotzdem über den Aufstieg?
Eigentlich finde ich es nicht so gut, ehrlich gesagt, aber selbstverständlich freue ich mich über den Aufstieg. Das ist schon eine coole Nummer für uns als Verein, glaube ich.
Also ich sehe es halt auch so, wenn das System so ist, wie es ist und es keine Reserveliga gibt, dann möchte ich, dass der VfB 2 bitte so hoch spielt, wie es geht. Keine Ahnung. Also ja, es ist doof, ja, weil da kommen halt, du fährst dann halt nach Dresden, da sind halt 200 Leute im Gästeblock. Oder nach, keine Ahnung, Bielefeld. Aber ja, es ist so, wie es ist. Für den VfB, also sportlich ist es natürlich super, denn Simon musst du nicht verleihen, der kann jetzt dritte Liga spielen und sich gegen Profis einfach auch beweisen. Das ist, glaube ich, für seine Entwicklung gut, auch für andere Spieler, Raul Paula beispielsweise. Aber ja, es ist auf der anderen Seite natürlich schon einfach, also fantechnisch ist es eine Katastrophe natürlich, weil da kommen kaum Leute mit. Du kannst immer wieder jemanden runterschicken, auch wenn sich das jetzt in der letzten Saison als nicht besonders praktikabel erwiesen hat, wenn dann irgendwie ein Roberto Massimo, der die ganze Woche mit den Profis trainiert hat und dann als Fremdkörper dann in die zweite Mannschaft reinkommt. Aber ja, es ist wie es ist und ich finde es einfach geil, ich hatte es ja schon gesagt. irgendwie, dass die zweite Mannschaft jetzt in der dritten Liga ist, so wie das früher mal irgendwie fast schon selbstverständlich war. Interessanterweise wird wohl nächste Saison dann, hat die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten berichtet, in Groß-Asbach gespielt. Weil die Waldau ist belegt, auch dann durch Football. Das Fliens ist nicht für die dritte Liga ausgelegt, ganz überraschend. Und deswegen, und Reutlingen braucht sein Stadion auch, und deswegen wird da wohl in Groß-Asbach gespielt, die, ich glaube, mittlerweile in der Oberliga nur noch spielen.
Genau. Welche Frage ich mich da gerade so ein bisschen aufkommt, wie ist das eigentlich? Heidenheim spielt ja jetzt auch international, ne?
Das ist auch stimmt, das habe ich noch vergessen. Das hängt davon ab, ob Leverkusen den Pokal holt. Weil wenn Leverkusen den Pokal holt, dann rutscht Heidenheim rein, ja.
Da stelle ich mir aber auch die Frage, in welchem Stadion spiele die? Tja. Ist denn ihr Stadion tauglich?
Gehe ich nicht von aus, nee. Also ich könnte spannend. Mir auch, ja, könnte mir, also hat Karlsruhe nicht damals auch teilweise im Neckarstadion gespielt, als die UEFA Cup in den 90ern? Ich meine schon.
Ja, oder halt in Zinsheim.
Ja, aber das ist ja von Heidenheim, das ist ja Stuttgart, das ist ja von Heidenheim näher. Aber es ist ja die Frage, ob es sich lohnt, auch finanziell, weil das Stadion ja größer ist und du das entsprechend halt auch voll machen musst, damit sich das irgendwie auch rechnet. Du willst ja kein Minusgeschäft damit machen. Ja, schauen wir mal. Also an diesem Pokalfinale hängt viel auf jeden Fall. Auch für Heidenheim. So, die U19 hat die Saison beendet. Interessanterweise, aber Chris hat Nico Willig, der ja eigentlich schon weg war, angeblich, seinen Vertrag laut, also ist noch nicht offiziell, aber Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten berichten, und ich gehe davon aus, dass der Phil Meisel da sehr gut informiert ist. Er hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Ist eine schöne Nachricht, oder?
Verlängert wird, ja, definitiv. Genau. Ja. Ich denke auch, da ist der Anreiz halt mit dieser Youth League, wo der VfB jetzt auch spielen wird, auch relativ hoch und relativ. Ja, logisch eigentlich. Und ich bin echt überrascht. Ich dachte eigentlich, er wäre komplett vergrault, aber. Ja. Ja, so kann man sich wohl täuschen.
Ja, also die Youth League ist, glaube ich, auch nochmal ein Grund für ihn gewesen, also ohne dass ich ihm da jetzt irgendwie Opportunismus unterstellen möchte, aber das wird das nochmal mitzunehmen, und auch sonst geht, glaube ich, vieles in die richtige Richtung. Vielleicht ist der neue NLZ-Direktor Stefan Hildebrand dann doch auch ein guter Ersatz. Ja. Also für seinen Vorgänger, dessen Name mir gerade entfallen ist. Wie hieß er? Genau. Ja, also schauen wir mal. Die U17 hat auch ihre Saison beendet. Und wir blicken noch auf unsere Leihspiele. Da ist die Saison jetzt auch teilweise schon beendet. Ömer Beyaz hat mit Hatayspor 2:2 gegen Beşiktaş gespielt. Er saß 90 Minuten auf der Bank. Und Hatayspor ist jetzt vor dem letzten Spieltag 17. von 20 Mannschaften mit 38 Punkten. Hat 2 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Das heißt, da geht es auch um den Klassenerhalt. Ist am kommenden Wochenende Gildiasch. Saß 90 Minuten auf der Bank, als Legia Warschau 1:0 gegen Warta Posen gewonnen hat. Legia ist es Dritter von 18 Mannschaften in der Extraklasa, und das berechtigt sie zur Teilnahme an der Conference League Quali, und sie haben jetzt 3 Punkte und 6 Tore Vorsprung auf die Mannschaft von Lukas Podolski, Gornik Schabsche. Und deswegen wird Legia Warschau wahrscheinlich nächste Saison auch wieder international spielen, gilt die ja schon wirklich eher nicht. Vahit Fagir wurde nach 67 Minuten eingewechselt, als Elversberg zum Abschluss der Saison 0:3 gegen Karlsruhe verlor. Elversberg schließt die Saison in der zweiten Liga als respektabler 11. Platz ab. Finde ich für einen Aufsteiger und für diesen Aufsteiger schon ganz ordentlich. Hätte ich auch nicht so mitgerechnet. 43 Punkte. Thomas Castanaras saß 90 Minuten auf der Bank, als der SSV Ulm den Aufstieg oder die Saison in der dritten Liga abgeschlossen hat, beim 4:2 gegen Werl. Ulm ist, wie gesagt, Meister in der dritten Liga mit 77 Punkten. Jovan Milosevic wurde in der 74. Minute ausgewechselt, als der FC St. Gallen beim FC Winterthur mit 3:1 gewann. Und St. Gallen ist jetzt 5. von 6 in dieser Meisterrunde in der Schweiz. Da wird ja die Liga nochmal geteilt. Und am kommenden Samstag gibt es das Endspiel um die Europapokalteilnahme gegen den FC Zürich. Und auch da es gab ja aus St. Gallen damals dieses nette Spruchband zum, als der VfB international sich qualifizierte, und da drücken wir den St. Gallen dann natürlich auch die Daumen, dass sie sich auch für die, ich glaube auch Conference League, glaube ich, oder Europa League dann qualifizieren. Juan Pereira ist abgestiegen mit Hansa Rostock, das hat man, denke ich, auch mitbekommen. 1:2 hieß am Ende gegen Paderborn, er wurde zur Halbzeit eingewechselt, konnte aber nichts mehr daran ändern. Und Rostock wird dann nächste Saison in der dritten Liga auf den VfB 2 treffen. Mit 31 Punkten sind sie abgestiegen. Das gleiche gilt für Luca Pfeiffer, der nicht mal mehr im Kader war, als als Darmstadt gegen Dortmund verloren hat, nicht wir, wie es ja aufgeschrieben wird, 0-6 gegen Hoffenheim, sondern 4-0 in Dortmund verloren hat. Darmstadt abgestiegen, wissen wir, und Mosanko hat mit Heracles Almelo den Klassenerhalt geschafft, 0-0 gegen unseren künftigen Testspielgegner Fortuna Sittard. Der saß 90 Minuten auf der Bank und Almelo ist am Ende in der Eredivisie 14. mit 33 Punkten. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir sind am Ende dieser Saison angelangt. Ja, wir werden vermutlich noch, müssen wir nochmal drüber sprechen, einen Saisonrückblick aufnehmen, jetzt irgendwann in naher Zukunft. Ansonsten war es das jetzt erstmal für diese Spielzeit. Unabhängig jetzt von einem Saisonrückblick hören wir uns dann, und vielleicht finden wir noch jemanden für eine Sonderfolge, hören wir uns dann im Juli wieder, wenn es dann in die Saisonvorbereitung geht und um die Saisonvorschau. Gibt es zum Ende dieser wahnsinnigen, schönen, wundervollen, verrückten Spielzeit noch etwas, was ihr loswerden wollt, bevor wir den Deckel drauf machen auf unsere 9. Podcast-Saison?
Wir haben nur einen Trainer gehabt diese Saison.
Das stimmt.
Wie konnte das passieren?
Und das ist, ich glaube, einfach, es trifft perfekt das, was wir seit längerer Zeit jetzt im Stadion singen. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise.
Das Wort zum Sonntag.
Ja, sehr schön. Darüber belassen wir es. Außerdem möchte ich noch nicht mal was sagen, ich möchte nicht mehr ins Wort fallen.
Nee, ich glaube einfach nur, ich zitiere da, also ich habe am Samstagabend, als ich heimkam, hat es dann gewittert und ich saß in meinem Wohnzimmer und habe zum Fenster rausgeschaut und habe mir Sekundenglück von Herbert Grönemeyer angehört. Und fand einfach diesen Song so passend für das, wie sich die Saison im VfB angefühlt hat. Und ich glaube, mir VfB-Fans dürfen dieses Sekundeglück einfach noch für eine Weile genieße und hoffe einfach, dass es nächste Saison ähnlich weitergeht.
Ja, sehr schön. Gut. Dann euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht nur in dieser Folge, sondern über die ganze Saison und seit mittlerweile 9 Jahren. Keine Sorge, wir machen weiter. Das sollte kein Abschied sein. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Kommentare in dieser Saison. Eure Rückmeldungen fürs Abonnieren, fürs Runterladen, fürs Rezensieren. Genau. Wir wünschen euch eine schöne, entspannte Sommerpause. Genießt den Moment, solange ihr könnt. Freut euch auf die EM, wenn euch das Spaß macht, und freut euch auf darauf, wenn die Jungs zurückkommen und hoffentlich in der kommenden Saison uns ähnlich viel Freude bereiten wie in dieser Saison. Tschüss. Achso, und registriert euch bei der DKMS, das wollte ich nicht vergessen. Der registriert euch bei der DKMS und jetzt mache ich die Folge zu. Schönen Sommer euch. Ciao.
Auf Wiedersehen.
Ciao. Tschüss.